Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde, wie immer mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Beyer. Wo sitzt du denn gerade, Christian?
In Berlin.
Aus Berlin. Und ich sitze im Wohnzimmer. Guten Tag, die Herren.
Hallo.
Wie geht's denn eigentlich der Weltwirtschaft?
Och, so mittelprächtig, würde ich sagen.
Echt?
Oder? Wir haben zurzeit, also jedenfalls, ich berichte mal aus Amerika.
Ja.
Wir haben zurzeit, also gerade heute auch wieder im CNN eine der Meldungen, Bidens Economy ist so ein bisschen, stottert so ein bisschen, geht so ein bisschen seitwärts. Und ich meine, wir haben jetzt in der Tat in Amerika schon länger und auch anhaltende Inflationssorgen. Und es wird halt immer deutlicher, dass wir dann doch Angebotsbeschränkungen haben in Amerika. Das sieht man schon daran, wenn man einfach anekdotisch kann man das sehen, man sieht es aber da tatsächlich auch in den Zahlen, aber einfach, um es auch mal plastisch und anekdotisch zu machen, ich war letzte Woche, hatten wir Herbstferien an der Uni, da war ich dann in den Arbeit eine Woche, hab gedacht, okay, ich gehe mal mit meiner Frau schön jeden Tag Mittagessen, ein bisschen Quality Time verbringen und wenn du da in ein Restaurant gehst, da hast du Wartezeiten von zum Teil 90 Minuten, bis du dein Essen bekommen hast. Und also das sind eigentlich Restaurants, die sich auf Lunchleute spezialisiert haben, aber wie gesagt, die haben kein Personal, die Küchen sind unterbesetzt, die Bedienungen sind unterbesetzt, und da merkt man schon, und das war nicht nur ein Restaurant, sondern eigentlich überall, und wir haben jetzt beschlossen, erstmal bis auf Weiteres nicht mehr auszugehen, weil es macht einfach keinen Spaß, ja, und an solchen Sachen merkst du es, dann sieht man die Bilder vom Hafen, ich glaube, war San Diego oder Los Angeles, wo diese Schiffe in großer Zahl da vor der Küste rumstehen. Die können nicht entladen werden, weil es keine Trucker gibt und so. Also es ist schon kräftig Sand im Getriebe jetzt zurzeit. Und dann haben wir auch die politische Unsicherheit in den USA. Es ist ja gerade heute aktuell. Biden war ja heute noch mal im Kongress, bevor er dann nach Rom aufgebrochen ist, um den Papst zu treffen und G20 da zu verhandeln oder zu diskutieren. War er heute noch mal im Kongress, hat nochmal für seine zwei Pakete geworben, das Infrastrukturpaket und das Sozialpaket, und auch da ist völlig unklar, wie das dann politisch ausgehen wird. Also bei uns ist Sand im Getriebe, natürlich auf hohem Niveau, aber schon Sand im Getriebe.
Woher kommt der Sand?
Naja, es ist verschiedene Effekte. Können wir dann vielleicht auch nachher nochmal spezifischer sprechen, wenn wir dann über die Inflationsursachen wollten wir heute ein bisschen reden. Aber es gibt halt viele so kleine angebotsseitige Schocks, die Überbleibsel sind natürlich von der Corona-Krise. Also diese Idee, wenn ich mich erinnere, haben gerade über Lunch mit Kollegen auch beim Lunch eben drüber gesprochen, so diese Idee, wo man mal gedacht hatte, so vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht auch hier dann in unserem Podcast, aber jedenfalls mit Christian, wenn man sich erinnert, so im Frühjahr, Mai, sagen wir mal 2020, haben wir alle gedacht, ja, das ist so ein Angebotsschock, aber im Prinzip, wenn wir dann aufmachen, dann geht's genauso weiter wie zuvor, und dann gibt's da keine dauerhaften ökonomischen Schäden. Und da muss man halt schon sagen, also das war eine naive Vorstellung, so eine Ökonomie dann wieder hochzufahren, weil hat jedenfalls nach dann so langer Zeit, nach 4 Wochen wäre das vermutlich gegangen damals oder 6 Wochen, aber nach so einer langen Zeit, jetzt doch über 1,5 Jahre, fast 2 Jahre, jetzt dann demnächst im Frühjahr, dann so eine Ökonomie wieder hochzufahren, da ruckelt's und stottert's, muss man ehrlich sagen.
Aber also richtig verstehen tue ich das ehrlich gesagt nicht, weil die warum sind auf einmal die LKW-Fahrer weg? Oder waren die vorher auch schon weg und wir haben es nicht gemerkt, weil es nirgendwo gestaut hat und darum nicht rückwärts kaskadieren konnte?
Warum sind die LKW-Fahrer weg?
Dass die Leute in den Restaurants nicht mehr arbeiten, kann ich verstehen. Also das war mies bezahlt und du hast jetzt die Chance genutzt.
Ja, aber das ändert sich ja auch. Also in Amerika, ich war letztens an meinem an meinem gehe ich manchmal hier so, ich bin so ein Fan von American Asian Fast Food, also Panda Express heißt das hier so, also richtig, meine Frau, die ja Chinesin ist, die schüttelt da immer den Kopf, wenn ich da essen gehe, aber das ist halt so sehr süß, halt sehr auf amerikanisch getrimmtes asiatische Nudelzeug, gibt's ja in Deutschland auch inzwischen, so dieses Mischmasch, also diese
Form Fusion von Low-Budget-Küche, Asian
Fusion. Ja, Low-Budget-Asian-Fusion. Ja, was ich sagen wollte, ist, da gehe ich oftmals, da gehe ich dann oftmals vorbei, Abendessen, wenn ich hier in South Bend bin, und da war so ein Help Wanted Sign an der Tür, und das waren irgendwie so Store Manager oder ich, das habe ich nicht genau verstanden, wie Store Manager oder so ein paar mehr Stores in der Region zu managen für $70,000 im Jahr, Full Benefits, Bonuszahlungen, das ist also hier in der Region in South Bend, die ja eher eine relativ arme Region ist, das ist schon ein fettes Mittelklasse Einkommen, ja, also wenn ich so überlege, was man mir als normaler Angestellter, also nicht als Professor hier an der Notre Dame Universität verdient, sagen wir mal, im, wenn man irgendwo in der Dining Hall arbeitet oder auch als Sekretärin, selbst im höheren, etwas mittleren Management, die sind da wesentlich drunter, also das ist ein richtig gutes Gehalt, ja, also das zeigt ja schon, dass die Löhne reagieren auf jeden Fall, und das ist kein Einzelfall, wenn du in die Restaurant, überall sind Help Wanted Signs, die mindestens $15 die Stunde zahlen, 17, zum Teil $17 die Stunde, was dann tatsächlich, der Biden wollte ja ein Minimum Wage einführen, ja, also ein Mindestlohn für $15 die Stunde, das hat inzwischen der Markt getan, im Grunde genommen, ja. Also jedenfalls im Restaurantbereich sind das durchaus gängige Stundenlöhne, die da gezahlt werden, und das ist ein richtiger Schluck aus der Pulle, also daran kann es eigentlich nicht mehr liegen, dass die Löhne nicht mehr richtig sind. So, jetzt zu den Truckern, da hast du eigentlich recht, es ist mir nicht so klar, ich verstehe es auch noch nicht so ganz, denn man würde ja eigentlich sagen, gerade in so einer Pandemie ist ja so ein Trucker sein eigentlich gar nicht schlecht.
Ja.
Weil du sitzt da halt in einer Kabine und hast eigentlich mit wenig Leuten zu tun. Ja, klar, du musst ausladen und du musst beladen und entladen, aber im Grunde genommen ist das pandemisch eigentlich noch ein relativ, also jedenfalls naiverweise, vielleicht irre ich mich da ja auch, aber pandemisch würde man denken, das ist ein relativ guter Job irgendwie, und ich glaube halt, dass es zum Teil daran liegt, dass dann doch, also Leute haben die Pandemie dann doch auch dazu genutzt, mal ihr Leben so zu betrachten, und das ist natürlich, ich meine, du kannst relativ gut verdienen als Trucker, aber es ist natürlich trotzdem, wenn man mal ehrlich ist, ein verdammt harter Job. Du bist dann wirklich weg, du kannst kein Familienleben und so. Es ist wirklich ein harter Job, und man kann eigentlich, die sind fast immer unterbezahlt, auch wenn die relativ gut verdienen. Und dann vermutlich viele ihr Leben mal überdacht und gesagt, okay, dann haben sie vielleicht eine Frau gehabt, die einen normalen Job hat. Und man darf nicht vergessen, in Amerika, wir haben enorme Aktiengewinne. Das heißt, Leute, die so, und das ist die Truckerflotte in Amerika, dürfte ein relativ älter Männer sein, ja, und die, wo man immer kurz vor, sagen wir mal, ohnehin dem in Rente gehen steht, und da gibt's durchaus Leute und Familien, die vermutlich, ich kann jetzt nur spekulieren, ob das der Grund ist, aber die haben ein gutes Aktiengewinn gehabt. Also wenn man sich den S&P 500 anguckt, sind so 20-30% Jahr über Jahr. Das ist schon kräftiger, wie die Ökonomen sagen, Vermögenseffekt. Und wenn du so ganz kurz, ja, die sind reicher geworden, wenn du so kurz vor dem Rentenalter stehst, sagst du vielleicht, oh ja, jetzt, das reicht. Der hat ja geplant gehabt für ein normales Rentenalter. Und wenn der jetzt nochmal so 20-30% höheres Vermögen hat.
Schön, ja, wir sind Frührente, ja.
Der sagt dann, okay, geh, warum soll ich mir das noch antun? Das Problem, und da kommt, und jetzt kommt halt noch was dazu. Das Problem ist, im Truckerbereich, glaube ich, kommt tatsächlich dazu, dass du junge Leute eigentlich nicht mehr davon überzeugen kannst, den Beruf zu machen, weil die wissen, dass in 10 bis 15 Jahren, gehe ich mal davon aus, der Beruf sowieso eliminiert sein wird, halt über Self-Driving Trucks. Ne? Und in dem Sinne gibt's eigentlich kaum noch eine Zukunft für den Bereich. Das heißt, ein 25-Jähriger, der jetzt überlegt, investiere ich da in meine Zertifizierung, in die speziellen Führerscheine, vielleicht sogar zum Teil in den Truck, ich weiß gar nicht, wie die Besitzer Vertragsverhältnisse da, die Vertragsverhältnisse da sind, ob diese zum Teil auch selber besessen werden, der überlegt sich dann schon, warum soll ich den Beruf ergreifen, der dann, naja, in 15 Jahren spätestens wahrscheinlich eh nicht mehr existiert. Also ich spekuliere hier ein bisschen, aber das scheint mir jetzt speziell, was bei den Truckern angeht, los zu sein.
In welchem Alter gehen die US-Amerikaner eigentlich in Rente?
Das ist sehr, sehr gemixt. Das ist nicht so wie in Deutschland. Also gibt es hier viele Leute, die durchaus mit 55, wenn die gut, ich meine, die Amerikaner sind viel mehr im Aktienmarkt drin. Das heißt, die Rentenentscheidung, die Pensionierungsentscheidung hängt zum Teil sehr deutlich halt auch von den Aktienmärkten ab. Ja, wenn du halt gut, wenn der Aktienmarkt gut läuft für dich, gehen viele Leute durchaus auch deutlich vor 65 in Rente. Und dann gibt es aber auch Leute, das sieht man ja, das kennt man ja von jeder Deutsche von Amerika-Tourismus. Wenn man in den Supermarkt geht, da steht dann auch mal eine 75-jährige Oma und helft ihr noch einpacken. Ja, also je nach, das kommt sehr, sehr, sehr vom, viel mehr als in Deutschland vom jeweiligen Vermögenszustand, und das, der wiederum ist vom Aktienmarkt getrieben.
Ich weiß nichts über die speziellen Situationen der Trucker in Amerika. Ich kann mir nur vorstellen, dass, wenn ich so ein bisschen extrapoliere von der Situation in Europa, dass natürlich auch es immer noch so Nachwirkungen einfach gibt in Versorgungsnetzwerken. Da sind halt zum Teil sind einzelne Produzenten ausgefallen, da sind Lager leer gelaufen, und ich vermute einfach, dass das auch zusätzliche Logistik nötig macht. Ja, wenn da einzelne, also nicht, wir haben in bestimmten Bereichen wird weltweit zu weniger produziert als die Nachfrage ist. Die Chips sind ja momentan überall in den Nachrichten. Aber du hast natürlich schon auch Betriebe, die ausgefallen sind während der Krise. Überall auf der Welt. Und die sind vielleicht ersetzbar einzeln, aber gegebenenfalls sind dann eben auch entsprechende Logistiknetzwerke werden dann komplizierter, werden weiter und so weiter. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das auch aus der über die Dimension einfach nochmal ein bisschen was dazukommt. Und das kaskadiert, ich kann mir auch vorstellen, du hast ja den Begriff gerade genannt, das kaskadiert halt dann zum Teil. Wenn dann der Zulieferer von irgendjemandem fällt aus, der ist wiederum aber Zulieferer von jemand anders, der muss ersetzt werden. Und wie so Rüdiger sagte, das braucht dann eine Zeit, bis sich so ein System dann wieder eingeruckelt hat, wo dann entsprechende Netzwerke neu geknüpft sind zwischen Produzenten.
Ist es eigentlich noch zu früh, sich Gedanken darüber zu machen, was wir beim nächsten Mal tun, wenn wir das System nochmal bremsen müssen?
Was heißt nochmal bremsen müssen?
Naja, also, die nächste Zoonose wird überspringen, ne? Und die nächste Pandemie wird kommen. Und dann werden wir ja wahrscheinlich wieder die Weltwirtschaft runterfahren müssen, um das Infektionsgeschehen wenigstens halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Sind wir da jetzt schon an einem Punkt, wo wir so Lessons learned haben, oder müssen wir da noch ein paar Jahre warten?
Naja, eine Lesson learned ist, aber das haben wir auch schon vorher gehabt, ist die, dass die beste Bekämpfung der Wirtschaftsprobleme eben die Bekämpfung der Pandemie ist, ja, und dass diese ganzen Diskussionen, die wir auch in Deutschland hatten, dass es da zumindest gesamtwirtschaftlich dieses Trade-off-Verhältnis gibt, und das, glaube ich, kann man sich verabschieden, weil je länger diese Pandemie dauert, desto, sagen wir mal, intrinsischer oder festgefahrener werden diese Sand im Getriebe, ja, der wird dann eben nicht nur Sand, sondern der, bildlich gesprochen, da kommt dann Wasser drauf, da wird Matsch und klebt,
ja.
Und dann verklebt das ökonomische System, und das, glaube ich, erleben wir jetzt. Ist natürlich immer schwer zu sagen, ob wir das hätten schneller in den Griff bekommen können, aber es gab zumindest ja immer so die Diskussionen, mal abwarten, also ich meine, dieser schon starke Attentismus, den wir am Anfang der Pandemie hatten, dann aber auch wieder in der zweiten Welle und so weiter. Ich glaube, solche Sachen sollte man nicht mehr machen. Und meine Lehre wäre zu sagen, tatsächlich aggressiv, so aggressiv wie möglich gleich von Anfang an, damit es eben nicht so lange dauert.
Ja, und den Leuten nicht versprechen, es gibt keine Impfpflicht. Und von Anfang an sagen, ja, sobald wir den Impfstoff haben, gibt es eine Impfpflicht, und dann ziehen wir das auch durch.
Da sind tatsächlich am Anfang ein paar, finde ich, auch Töne angeschlagen, ein Ton gesetzt worden in allen möglichen Diskussionen hier in Deutschland ja auch. Wir haben einen Tag Einschränkungen gehabt, da hieß es, wir müssen sofort wieder lockern. Und ich glaube, wenn der Ton anders gesetzt worden wäre, wäre auch vieles anders verlaufen hier, ja.
Ja, Forward Guidance. Ja, wir kennen das ja aus der Geldpolitik, dass du eben wirklich kommunizieren willst und wirklich sagen willst, was auch in der Zukunft kommt und eben genau und eben nicht sagen willst, beim einen Tag Lockdown, jetzt wir machen dann schon wieder Öffnungsdiskussionen, sondern du willst eben der Bevölkerung ja durchaus auch ernste Wahrheiten klar kommunizieren, dass sie sich eben einstellen können. Und ich meine, das ganz klar sieht man, das hat man das ja an der Bildungspolitik gesehen, ja, dass eben immer wieder davon ausgegangen wird, naja gut, in 3 Wochen machen wir die Schulen wieder auf und wir brauchen uns eben nicht umstellen. Und das ist halt so häufig hintereinander passiert, dass dann am Ende doch eine ganz gewaltige Menge von Schulzeit einfach verloren gegangen ist, statt sich eben von Anfang an auf eine längere Zeit online einzustellen, ja, und dementsprechend auch pädagogische Konzepte zu entwickeln. Also da fand ich, hat man das ganz besonders schlimm gemerkt. Ja, ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch weiter über das Thema Angebotsschocks sprechen, die Thema Inflation? Ich habe schon noch ein paar Sachen aus Amerika zu berichten. Ich habe mir heute die neuesten Zahlen angeguckt. Also wenn ihr wollt, können wir das jetzt weitermachen. Okay, gut. Also ich bin inzwischen, ich war am Anfang auch, und wir sollten dann natürlich auch über Deutschland sprechen, das sollte dann Christian sich äußern vor allen Dingen. Ich war am Anfang, gebe ich zu, auch mehr, auf Twitter gibt's ja so ein Meme da in der Diskussion auf Econ Twitter, bist du Camp Temporary oder Camp Permanent, ja? Oder
nie gehört, Persistent. Erzähl.
Also Camp Temporary oder Transitory, Camp Transitory heißt, glaube ich, ist halt die Auffassung, die auch nach wie vor die EZB anzuhängen scheint, dass das, was wir jetzt hier an Inflation tatsächlich sehen, dass das eben vorübergehendes Phänomen ist, geldpolitisch mehr oder weniger irrelevant und dass die Geldpolitik hier also nicht eingreifen soll. Und ich glaube aber tatsächlich, dass man zumindest für Amerika, und ich bin dann gespannt, was Christian über Europa oder Deutschland sagt, angeht. Also ich rücke mehr und mehr in das Camp. Es dauert länger als nur transitory. Also das dauert schon länger. Und es sind eben nicht nur Unterbrechung der Angebotsketten, die wir gesehen haben, wo es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, als wir gedacht haben, aber letztlich trotzdem temporäre Sachen sind. Wenn man sich zum Beispiel hier mal in Amerika die Statistik der Labor Force Participation, also die Anzahl, oder die Quote der Bevölkerung, die im Prinzip entweder arbeitet oder arbeiten möchte, anguckt, ja, die ist einfach massiv nach unten gegangen, ja. Und zwar, also die ist vor der Krise im Januar 2020 war die so bei...
Bist du gerade nach hinten gegangen in deinem Zimmer?
61,4%.
Prozent. Ach so.
Und die ist gefallen auf den Tiefpunkt, also von 63,4 auf den Tiefpunkt der Corona 60,2 und dann relativ schnell schon wieder im August 2020 auf 61,7% gestiegen und da ist sie verharrt. Das heißt, wir sind gut 2 Prozentpunkte unter der normalen, sagen wir mal, Boom vor Corona, Trump-Boom Arbeitsmarktbeteiligung angekommen in Amerika. Und das und die hat sich nicht bewegt seit August 2020.
Wir reden gerade über das Thema, die Inflation kommt in der Bevölkerung an, ne? Inwiefern hängt das miteinander zusammen?
Okay, das muss man jetzt erklären. Das zeigt eben die Angebot, dass es sich hier um einen angebotsseitigen Schock handelt. Dass eben nicht genug Leute am Arbeitsprozess teilnehmen, sodass genug Waren produziert werden können,
Die
dann eben, und dann wenn zu viel, gleichzeitig trifft natürlich eine enorme Nachfrage jetzt auf dieses reduzierte Angebot. Ja, so muss man drüber nachdenken. Denn wir haben ja Nachfrage, verschiedene Formen von Nachfrage, Stimulanzen gehabt in den USA. Einerseits natürlich ganz mechanisch, die Leute haben gespart während der Corona-Krise, weil sie es nicht ausgeben konnten. Zusätzlich bekamen sie doch massive finanzielle Hilfe durch den Staat. Wir hatten mehrere Schecks bekommen. Sie hatten einen relativ generösen Arbeitslosenversicherung, die zum Teil Ersatzraten von über 100% hatten. Also da haben Leute echt mehr Einkommen gehabt, als sie vorher hatten, aufgrund der Tatsache, dass sie arbeitslos
Terrorismus gemeldet hatten. War im Grunde genommen noch generöser als das, was Deutschland gemacht hat. Also da haben wir haben, und das sieht man auch an den Daten, wir haben einen massiven, eine massive Erhöhung des der verfügbaren Einkommen gehabt in den USA. Die wird jetzt nachfragewirksam, dieses verfügbare Einkommen, und trifft auf ein Angebot, das einfach reduziert wurde. Und es wurde reduziert auf verschiedenen Gründen. Ich habe eine Sache schon angedeutet bei den Truckern, eben durch den enormen Anstieg der Aktienmärkte. Ja, kann man jetzt spekulieren, wo das herkommt, aber es ist auf jeden Fall eindeutig, der Aktienmarkt ist wirklich super gelaufen in den letzten Jahren, auch durch die Corona-Krise hindurch. Und also wir haben einfach einen permanenten Ausstieg aus der Arbeitsbeteiligung ins Retirement, also in die Pensionierung. Wir haben einen relativ starken Anstieg in Disability, also Leute, die permanent sagen, dass sie zu krank sind oder zu behindert sind, um arbeiten zu gehen.
Fällt nicht genau deren Nachfrage dann auch wieder aus? Also müsste sich das dann nicht zumindest mittelfristig wieder
erledigen? Haben die Aktien, die liquidieren halt ihre Aktien und fragen nach. Und zusätzlich haben sie ja noch diese Schecks bekommen. Da ist schon echt Nachfrage. Ich meine, irgendwann, klar, wird sich das normalisieren, aber zurzeit fragen die noch ganz gewaltig nach. Wir haben was auch in den USA natürlich dazu kommt, ist, wir haben so gut wie keine Immigration mehr gehabt, weder illegale noch legale Immigration, ja, während der Pandemie, die den Arbeitsmarkt immer, wenn in Amerika sozusagen Lohndruck gegeben hat traditionell, dann war klar, dass sozusagen der Rio Grande durchlässiger wird, ja, und da gibt's dann auf einmal Löcher, und so hat Amerika ja jahrzehntelang sozusagen das Arbeitsangebot im Grunde reguliert. Wenn es dann halt nicht so lief, sind die dann zum Teil auch wieder zurückgegangen. Über da war so ein atmendes System, ja, im Grunde genommen zwischen Mexiko, so eine atmende Symbiose zwischen USA und Mexiko, und das alles ausgefallen. Und dann haben wir natürlich so Dinge wie was Christian schon angesprochen hat, dass ein bisschen so Deglobalisierung, dass man immer noch nicht alles aus China kriegt, aber auch Konzentration, das haben wir übrigens damals schon ganz am Anfang angesprochen, ganz am Anfang der Krise, dass es eine Befürchtung sein dürfte, dass wir, dass eben viele kleinere Firmen, die nicht so finanzstark waren, vielleicht permanent ausgeschieden sind aus dem Markt, wir jetzt eine höhere Konzentration sehen, ich kenne die Daten dazu nicht, das ist eine Spekulation, aber ist ein möglicher Kanal, und wenn wir eine höhere Konzentration sehen, kann durchaus sein, dass die einzelne Firma höhere Preise verlangen. Noch zwei weitere Dinge, und dann höre ich jetzt tatsächlich mal auf, wir haben natürlich auch in den USA, darf man nicht vergessen, ich habe mir heute noch mal die Corona-Toten pro Alter angeschaut, nach Alter, ja. Wir haben also so ungefähr 750.000 Corona-Tote. Insgesamt die allergrößte Anzahl, natürlich wie auch in Deutschland, etwa so 400.000 von denen, die über 75 sind. Aber wir haben eben auch gut 300.000 in einem Arbeitsalter, wobei ich das Arbeitsalter tatsächlich jetzt nochmal von die 75 bis 75-Jährigen zähle ich da in Amerika nochmal mit, weil viele von denen tatsächlich noch gearbeitet haben. Also das heißt, wir haben auch schon aus dem Grund einfach mal 300.000 Leute, die einfach weg sind, ja, und wenn du an der Kapazität sitzt, ist selbst so ein kleiner Anteil, das sind zwar nur 2-3 Promille der Gesamtarbeitskraft, der gesamten Arbeitnehmerschaft in Amerika, aber immerhin, das sind Zahlen, die nicht, vor allen Dingen, wenn die da auch konzentriert sind in bestimmten Sektoren, ja, wie vielleicht im Restaurantsektor, weil die da besonders exponiert waren, dann sind das Zahlen, die man nicht vergessen darf. Und dann kommt als letztes hinzu, darf man nicht vergessen, wir haben, Biden verspricht weiterhin, und zwar aus sozialpolitischen Gründen kann man das durchaus begrüßen, aber gerade das Sozialpaket, das jetzt verhandelt wird, da gibt's sowas wie eine Art Kindergeld, die Amerikaner eingeführt haben während der Corona-Krise. Aber das sind natürlich, und wie gesagt, aus sozialpolitischen Gründen kann man das durchaus begrüßen, will ich gar nicht sagen, aber man darf nicht vergessen, dass das durchaus, das sind zum Teil so massive Gelder, dass das vor allen Dingen am unteren Einkommensende durchaus mir vorstellen kann, dass da einige sagen, vor allen Dingen Zweitverdiener Frauen, die dann sagen, mit dem Kindergeld, das ich bekomme, und Biden will das jetzt verstetigen mit seinem sozialpolitischen Paket, die dann durchaus sagen, okay, dann gebe ich eben nicht auf den Arbeitsmarkt. Also es sind alles, wir haben halt eine Kombination aus Politik, Corona und so weiter, die wirklich in die Richtung pushen, dass die Leute eher nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen, und dann haben wir das reduziertes Angebot und damit kriegen wir Inflation, und weil das so ist, glaube ich inzwischen eben auch, dass wir in Amerika mehr haben als nur eine temporäre oder transitorische Inflation. Ich glaube, wir werden da noch einige Monate, einige Quartale, vielleicht sogar Jahre mit kämpfen müssen, und irgendwann wird die Fed reagieren und die Zinsen erhöhen, und das hilft dann der Ökonomie. Bei Angebotsschock ist die Geldpolitik immer, wie man in Amerika sagt, between a rock and a hard place. Also das heißt, es gibt keine optimale Politik. Eine Nachfrage, wenn du Nachfrageschock hast, da gehen die Preise runter und die Mengen gehen runter. Und dann stimulierst du halt mit der Geldpolitik, da gehen die Preise wieder hoch und die Mengen gehen hoch und alles ist gut. Beim Angebotsschock, wenn du damit geldpolitisch reagierst, kannst du nichts richtig machen, ja. Weil wenn du dann kannst du zwar stimulieren, also wenn du stimulierst, dann treibst du die Inflation noch mehr an und erhöhst aber die Mengen, und wenn du auf die Bremse trittst, dann tust du zwar die Inflation
bekämpfen, geht's aufs Wachstum, ja.
Aber geht auf Wachstum. Also da bist du geldpolitisch sehr schwierig ist.
Da mag ich widersprechen. Gerade Angebotsschocks sind die Zeiten, wo es auf gute Geldpolitik ankommt. Nämlich wegen der, die sind schwierig, aber wegen der Forward Guidance ist es halt sehr wichtig, klar zu machen zu Beginn eines Angebotsschocks, der persistiert, dass man ein scharfes Mandat zur Preisstabilität hat. Weil wir dann wissen, dass aufgrund der Forward Guidance insgesamt man weniger kaputt machen muss, als wenn man hinterher draufhauen muss.
Das ist dem Motto, reißt euch zusammen, sonst nehmen wir euch die Arbeitsplätze weg.
Es ist so, wenn ich glaube, dass morgen die Preise steigen,
ja,
dann werde ich heute schon die Preise anheben.
Und Löhne
und,
fordern.
Höhere Löhne fordern. Wenn ich aber weiß, morgen bekämpft die Zentralbank die Inflation, dann steigt auch heute die Inflation weniger stark an.
Ja.
Und die Zentralbank muss am Ende sowohl heute als auch dann morgen, weil das hat wieder einen Tag danach und so weiter, immer die Inflation weniger scharf bekämpfen, wenn sie bereit ist zu sagen, wenn die Inflation aber kommt, dann hauen wir richtig drauf.
Aber ehrlich, Christian, siehst du das? Siehst du das zurzeit, was Lagarde angeht?
Ich sehe das halt überhaupt nicht.
Ich sehe es auch nicht in Amerika.
Ich sehe es weder in Europa noch in Amerika. Insofern jetzt ein Angebotsschock ist, da ist die Hochzeit, wo man Bundesbankgeldpolitik, wenn ich es mal ein bisschen karikiert formulieren darf, wo man Bundesbankgeldpolitik machen muss und ein Falke sein. Ja, beim Angebotsschock, weil dann ist das ist die schwierige Zeit für die Geldpolitik, und da zeigt sich dann eben, ob man weiß nicht, Maus oder Memme ist oder so, ne?
Was ist denn Bundesbankgeldpolitik?
Ja, der Bundesbank, also wir hatten die historische Erzählung eines angebotsgetriebenen Inflation sind die Ölpreisschocks der 70er Jahre. Und da ist die Bundesbank herausgestochen etwas in ihrer Geldpolitik relativ zu anderen Zentralbanken, die, sagen wir mal, wesentlich stärker sich in der Pflicht sahen, die Regierung zu unterstützen, darin Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, und Beschäftigung hochzuhalten, die Ökonomie zu stimulieren. Und die Bundesbank hatte viel eher ihr Mandat darin gesehen, die Preise niedrig zu halten, und hat eben, sagen wir mal, deutlich angekündigt, dass wenn es notwendig ist, wenn die Inflation zulegt, dass man sich dann dagegen stemmen würde. Das Ergebnis war, dass die Arbeitslosigkeit nicht notwendigerweise in der Bundesrepublik deutlich stärker gestiegen ist als in anderen Ländern, jedenfalls über den so einen mittleren Horizont, ja, am Anfang schon, aber über so einen mittleren Horizont eben nicht. Und man aber nicht die hohe Inflation der anderen Industrieländer mitgemacht hat in den 70er Jahren.
Das heißt, es hat ja sehr gut funktioniert und genau darum glauben die, dass es heute immer noch eine gute Idee ist?
Sozusagen in der spezifischen Situation eines Angebots, eines Angebotsschocks, da ist das eine gute Politik. Und das ist auch, es ist auch verstanden, heute das Lehrbuchwissen, warum das eine gute Politik ist. Wenn der Angebotsschock, wie ich gerade gesagt habe, wenn der persistiert, wenn der auch morgen noch da ist, dann kann ich insgesamt sozusagen weniger der Medizin geben, der bitteren Medizin, weil ich sozusagen antizipiere, dass ich da morgen auch draufhauen werde. Und wenn ich das glaubhaft machen kann, dann brauche ich insgesamt davon weniger. Wenn ich halt jeden Morgen davon überrascht werde, muss ich schärfer dagegen hauen, um die Inflation niedrig zu halten. Da geht es um Kommunikation.
Und wir haben es ja gesehen in Amerika. Also Amerika ist ja das klassische Beispiel. Die Inflation in den 70er Jahren war, ich meine, auch Deutschland hatte hohe Inflationsraten in den 70er Jahren. Also ein bisschen was auch die Bundesbank hat das nicht ganz verhindern können, aber immerhin. In Amerika hatten wir tatsächlich in den 70er Jahren eine außer Kontrolle geratene Inflationssituation. Viel mehr, wenn ich das recht erinnere. Hoffe nicht, dass die Wirtschaftshistoriker jetzt mich eines Besseren belehren, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir höhere Inflationsraten da. Und dann kam ja der berühmte Fed-Chairman Volcker, also berühmt jedenfalls in Ökonomenkreisen, gesagt hat, wir ändern jetzt das Mandat, nicht das Mandat der Fed, das darf er nicht, das macht natürlich Kongress, aber wir interpretieren unser Mandat jetzt anders und wir bekämpfen jetzt erstmal Inflation brutal. Und er hat damit in der Tat eine der schärfsten Rezessionen in den USA überhaupt. Es war die schärfste Rezession bis zur großen finanziellen Rezession 2007, 2008 in der Nachkriegs USA ausgelöst. Massiv, ja. Dann hat ja, die Älteren werden sich erinnern, zum Teil Carter, also war ein Grund, warum Carter die Wahl verloren hat. Der andere Grund war vermutlich Außenpolitik. Aber es war ein Grund, warum Carter die Wahl damals verloren hat gegenüber Reagan. Und Volcker hat dann eben eine massive Rezession ausgelöst, die allerdings kurz war. Die war relativ kurz, weil dann Reagan mit seinem ganzen Militärausgabenprogramm und so weiter hat dann die Ökonomie wieder stimuliert. Aber er hat es geschafft, die Fed ein für alle Mal, jedenfalls bis heute, glaubwürdig zu machen, dass die Fed notfalls bereit ist, auch schmerzhafte Rezepturen zu verabreichen. Und bisher war die Fed damit unglaublich erfolgreich. Die Inflation und die Inflationserwartungen sind seit den 80er Jahren völlig stabil in den USA, stabil niedrig, kaum volatil. Und es war ein riesiger geldpolitischer Erfolg. Und der Grund ist genau das, was eben Christian, der ökonomische Mechanismus ist genau das, was Christian beschrieben hat. Insofern hat man da historische Beispiele, wie man es eben nicht machen soll. Und die Befürchtung jetzt ist tatsächlich, also bei der Fed, ich glaube, bei der Fed geht so langsam das Bewusstsein durch, dass man was machen muss. Ich hoffe, dass es noch schnell genug ist, aber wenn ich mir heute Lagarde anhöre, wo halt, ich meine, in sich ist das noch alles konsistent. Die sagen halt, unsere Inflationsvorhersagen sind nach wie vor niedrig, bleibt bei 2%, das ist unser Ziel ohnehin. Deswegen, also die mittelfristige Inflationsvorhersage, deswegen sehen wir eigentlich keinen Grund, jetzt was zu machen. Ich befürchte aber, oder ich habe die Befürchtung, dass die sowas aufbauen lassen, dass sie dann nicht mehr richtig kontrollieren können. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian.
Ja, ich bin da auch durchaus skeptisch, dass nicht jetzt so langsam. Also ich denke, es wäre jetzt eigentlich angesagt, deutlich zu machen, dass man bereit ist, die Inflation, auch wenn es schmerzhaft ist, falls sie entstehen sollte, zu bekämpfen. Wir haben uns natürlich jetzt an sehr niedrige Inflationsraten gewöhnt, muss man auch sagen, in der Vergangenheit. Deshalb erscheint jetzt vor dem Hintergrund auch der Anstieg der Inflation Da kommen natürlich auch noch ein paar für Deutschland spezifisch statistische Artefakte, Mehrwertsteuersenkung, Mehrwertsteuerwiedererhöhung dazu. Aber wir haben ja insgesamt auch in der gesamten Eurozone einen doch deutlichen Anstieg der Inflation. Und die Inflationserwartung.
Erklärt es nochmal, warum diese Mehrwertsteuererhöhung, warum das ein statistischer Sondereffekt ist, damit es die Zuhörer.
Also weil in das Preisniveau, das eingeht in die Berechnung der Inflation. Die Inflationsrate ist ja die Wachstumsrate des allgemeinen Preisniveaus. Und in das Preisniveau, was da gemessen wird, das sind die Nachsteuerpreise, also die Preise inklusive der Mehrwertsteuer. Wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird, dann fallen die Preise einfach um die gesenkte Mehrwertsteuer. Und wenn die Mehrwertsteuer dann wieder ansteigt, dann steigen die Preise eben um die jetzt angestiegene Mehrwertsteuer. Das heißt, rein mechanisch für all die Güter und Dienstleistungen, die der Mehrwertsteuer unterliegen, da haben wir im letzten Jahr ein Absenken der Preise von etwa 2% gehabt und dann zum 1.1. sind die Preise wieder um 2 Prozentpunkte gestiegen.
Das heißt doch, dass der Oktober 2021 eigentlich gar nicht vergleichbar ist mit dem Oktober 2020.
Richtig. Wir sind jetzt wieder im zweiten Halbjahr und es war genau das zweite Halbjahr letztes Jahr, wo die Mehrwertsteuersenkung halt in Kraft war. Das ist der Witz.
Genau. Ja, und deshalb ist gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Mehrwertsteuersenkung vor einem Jahr aktiviert wurde, zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr ist genau die Inflationsrate nach oben gesprungen in Deutschland. Aber der Anstieg der Inflationsrate, der ist eben, selbst wenn man das rausrechnet, ist der immer noch da. Und Inflationserwartungen haben sich jetzt auch die man am Markt messen kann, in unterschiedlichen Preisen von Anleihen, die haben sich verschoben und die haben sich dramatisch verschoben. Die sind allerdings jetzt noch nicht in einem Niveau, dass sie deutlich oberhalb der Zielmarge der EZB sind.
2% erreicht. Der 5-Jahre Inflation Swap hat heute genau 2% erreicht. Das ist genau.
Aber das ist doch genau das, was wir haben wollen, oder nicht?
Ja, das ist richtig. Man muss aber sagen, erstens gibt's Momentum und zweitens war in der Vergangenheit immer die Inflation etwas höher als das, was man an Versicherungsprämie zahlen musste an dem Markt, um sich gegen Inflation zu versichern. Also man in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, konnte man eigentlich ein kleines Gut, also nicht, da konnte man nicht viel Geld mit verdienen, aber da war so ein bisschen eine Differenz drin.
Also du sagst, die Inflationserwartungen sind eine leichte Unterschätzung.
Die sind eine leichte Unterschätzung. Ich vermute, dass das steuerliche Gründe maßgeblich hat. An der Stelle, weil sozusagen die Einzahlung und die Auszahlung etwas unterschiedlich besteuert werden bei solchen Anleihen.
Das Momentum, das ihr gerade meintet, das heißt, dadurch, dass diese Anleihen jetzt 2% zahlen, gehen alle davon aus, dass die in einem Jahr vielleicht sogar 3% zahlen. Und
nee, sondern einfach, dass die bilden ja die Erwartungen, die Leute haben, ab. Und solange wir niedrige Inflation haben, ist es einfach ein Nicht-Thema. Wenn die Preise stabil bleiben, brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen, ob die Preise sich verändern oder nicht. Und dann, wenn die Leute aber anfangen zu sehen, die Preise sind deutlich gestiegen, und zwar nicht nur für Benzin, sondern auch für andere Sachen, und sich darüber Gedanken machen und dann ihre Lohnforderungen gegebenenfalls anpassen, sich vielleicht doch überlegen, ach, guck mal, jetzt auf meinem Sparbuch, wenn ich da das Geld drauf lasse, dann mache ich da nicht 0%, weil ich 0% effektive Inflation habe und 0% Zinsen kriege, sondern mache ich jetzt da plötzlich auf dem Sparbuch real minus 2%, ja, weil die Inflation bei 2% ist oder bei 3% oder so. Dann überlegen sich die Leute, ja, Geld da rumliegen lassen ist eine dumme.
Kann ich doch ausgeben. Ja.
Kann ich auch ausgeben oder vielleicht kann ich auch investieren, aber in jedem Fall verwandle ich diese Nachfrage nach Geld, die verwandle ich in eine Nachfrage nach Gütern. Ob es Konsum oder Investition ist, ist da gleich. Und das heizt dann natürlich die Inflation weiter an. Und insofern kann sich daraus ein gewisses Momentum entwickeln. An sich ist es erstmal gut, dass wir aus dieser extrem niedrigen Inflation herauskommen. Das ist per se erstmal nicht schlecht. Aber Reputation ist eben ist der Vermögensgegenstand, der wichtigste Vermögensgegenstand der Zentralbank. Und Reputation ist eine Sache, die sehr schwierig aufzubauen und sehr einfach zu verlieren ist. Und insofern fand ich auch heute, hätte gehofft, dass es eine etwas schärfere Reaktion, wobei scharf ist vielleicht das falsche Wort, aber eine etwas stärkere, etwas falkenhaftere Reaktion der EZB gegeben.
Was hätten die denn sagen sollen?
Also sie hätten die Anleihekaufprogramme deutlicher einschränken können, ja, und deutlich machen, dass auch vielleicht deutlich machen über Wenn-Dann-Statements, ja, wenn die Inflation auch noch im kommenden Jahr so und so ist, dann werden wir sehr deutlich nicht nur unsere Anleiheaufkaufprogramme stoppen, sondern wir werden auch bereit sein, die Bilanz der EZB wieder in die andere Richtung abzuwickeln.
Was hätte das für Folgen national, wenn die Anleihekaufprogramme eingestellt würden? Könnten wir uns nicht mehr verschulden, ne? Oder nicht mehr so leicht?
Ja, also die Bundesrepublik könnte sich wahrscheinlich weiterhin relativ günstig verschulden. Aber natürlich, so das Ziel wäre dann, also eine andere Art und Weise über Inflation und Inflationsdruck nachzudenken, ist immer sich zu überlegen, welchen realen Zinssatz implementiert die Zentralbank, indem sie ihren Zinssatz setzt um ihr Inflationsziel herum. Also der reale Zinssatz ist, den ich mir dann einfach vorstellen kann, ist, welchen Zinssatz setzt die Zentralbank minus ihr Inflationsziel? Und welcher Zinssatz ist der reale Zinssatz, bei dem der Markt normalerweise der Markt halt räumen würde? Und so eine Situation mit einem Inflationsdruck heißt eigentlich gleichzeitig auch, dass einfach der gleichgewichtige Realzins, der geht meistens, das geht normalerweise damit einher, dass der etwas in die Höhe geht. Und das heißt natürlich auch, dass die Zinsen, die realen Zinsen, die realen Kosten von Staatsverschuldung würden etwas steigen. Aber grundsätzlich für die Möglichkeit der Bundesrepublik, sich am internationalen Kapitalmarkt mit frischem Geld, genau, zu versorgen. Das ist,
aber die europäischen Partner.
Das ist, aber es gibt natürlich europäische Partner, für die das problematischer ist. Und da wäre es eben vor dem Hintergrund, dass das schmerzhaft sein kann, ist es schon eine Frage, hat die EZB die Reputation, dass sie im Zweifelsfalle sagt, uns ist wurscht, dass die das nicht mehr können, sollen die sich mit ihrer Fiskalpolitik drum kümmern.
Das heißt, die EZB ist im Moment italienischer, als dass sie deutsch ist?
Das weiß ich nicht, aber jedenfalls die EZB,
die das reicht ja, wenn die Märkte das befürchten.
Genau. Das ist ja, also die Frage ist eben, ob die EZB in der Zukunft dazu bereit wäre, dies im Zweifelsfalle zu tun. Im Zweifelsfalle zu sagen, ja, dann hat Italien halt Schwierigkeiten.
Kann ich mal zwei Fragen an dich stellen, Christian, wie die Lage in Europa oder in Deutschland dazu ist? Die eine ist, also ich habe mir heute tatsächlich auch in Vorbereitung für die Sendung nochmal die Steigerung der Arbeitskosten angeguckt in Amerika und vor allen Dingen über Löhne natürlich auch. Und die sind in der Tat, wie ich ja schon anekdotisch berichtet habe, von den Help Wanted Signs an den verschiedenen Restaurants, die sind natürlich massiv nach oben gegangen in der letzten Zeit. Also wir sehen das jetzt tatsächlich auch schon in den Löhnen. Das wäre meine erste Frage. Sieht man das in Deutschland auch? Christian Odenthal hat heute getweetet, ein Verteidiger der heutigen EZB-Aktion hat getweetet, alles in Ordnung, man sieht es noch nicht in den Lohnrunden. Wie gesagt, die Inflationserwartungen sind, die langfristigen sind weiterhin 2%, genau da, wo wir endlich sein wollen, also sollte die Fed gar nichts machen. Also der bestreitet diese Momentum-Effekte, über die wir jetzt hier diskutiert haben. Also die Frage, würdest du dem zustimmen, was die Löhne angeht?
Wir haben einen Anstieg bei den Inflationserwartungen, damit wir da mal klar sind, von ungefähr 1,3% vor noch 5 Monaten auf jetzt 2%. Das ist dafür, wie stabil niedrig die Inflationserwartungen über Jahre waren und wie lange es gebraucht hat, dass die dann tatsächlich auch nach der, also die sind nicht auf einen Schlag runtergesprungen nach der Finanzkrise, sondern das hat auch eine Zeit lang gedauert, dass die sich nach unten bewegt haben. Aber das ist schon ein dramatischer Anstieg und wie gesagt, das Momentum sehe ich. Wenn du fragst nach den nach Löhnen, also wir haben natürlich jetzt noch nicht eine Situation, wo das in Tarifabschlüssen deutlich niedergeschlagen hat. Auch einfach deshalb, weil wir da einen etwas weniger flexiblen Arbeitsmarkt in der Breite haben. Aber ich glaube, wir haben eben eine Situation, wo wir auch eine durchaus substanzielle Transformation am Arbeitsmarkt sehen. In unterschiedlichen Dimensionen. Das ist konkret, also kurzfristig hat das was mit Corona zu tun, wo sich bestimmte Dinge etwas verschoben haben. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Zentrale. Aber was wir sehen, ist, dass die Reaktion der EU war natürlich ein massiver fiskalischer Stimulus. Der ist zum Teil ist der über Transfers und Steuererleichterungen gegangen, wie in Deutschland die Mehrwertsteuersenkung. Aber der EU-Stimulus ist einer, der ist etwas längerfristig angelegt und der ist angelegt über entweder Staatsausgaben oder die Stimulierung privater Investitionen. Und das siehst du schon, dass sich die Situation, wie wir sie in Deutschland jetzt schon seit einigen Jahren kennen, in der Bauindustrie, wo es sehr schwer ist, überhaupt Arbeitskräfte zu kriegen, um Baustellen zu betreiben und wo man durchaus lange warten muss. Das interessanterweise spiegelt sich jetzt auch wieder in anderen europäischen Ländern. Auch insbesondere in Italien. Ja, obwohl die eine relativ hohe Arbeitslosigkeit haben, haben die gleichzeitig punktuell sehr deutlichen Arbeitskräftemangel. Eben da, wo es um ein bisschen mehr Spezialisierung geht, dass die Sache nicht jeder so einfach und sofort machen kann. Obwohl der Arbeitsmarkt dort wesentlich weniger kleinteilig strukturiert ist, als in Deutschland, also sowas wie einen spezialisierten Fliesenleger gab es da noch nie.
Sind Arbeitsmärkte derart langsam, dass sie, also ich würde ja eigentlich erwarten, dass, ne, dass, wenn man sich die Bauindustrie hier anguckt oder das Handwerk hier anguckt, ich habe gerade einen Handwerker gebraucht, hat 3 Tage gedauert, überhaupt jemanden zu erreichen. Warum passen sich die Arbeitsmärkte nicht an? Also warum strömen nicht unendlich viele Jugendliche jetzt ins Handwerk oder in die Bauindustrie?
Naja, also, weil das durchaus spezialisierte Berufe sind. Klar, du könntest ja, okay, aber selbst die müssten ja 3 Jahre ausgebildet werden. Ja. Also die erste Frage ist natürlich, klar, warum sind jetzt da die Leute, die arbeitslos sind, klar, warum gehen die da nicht hin, vor allen Dingen im Süden Europas, aber das ist eben gerade im Bau, also da kannst du das sind keine ungelernten Jobs, das sind hochspezialisierte Jobs. Du willst ja, dass das Ding nachher auch stehen bleibt, dein Gebäude, ja, und nie zusammen wird. Das sind hochspezialisierte Jobs. Da kannst du keine Dödel hinstellen. Das sind Fachkräfte im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und da gibt's auch Hilfsjobs, schon klar. Aber auf dem Bau zunächst mal, und die Hilfsjobs kannst du im Zweifel vermutlich durch Maschinen wegrationalisieren, ja.
Aber wir sehen das doch schon länger auch. Und ich würde erwarten, dass da so langsam aber sicher auch mal das Angebot drauf reagiert hätte. Also es tatsächlich mehr Handwerker gibt und so. Aber das passiert ja nicht. Ganz im Gegenteil.
Ja, klar. Aber ich meine, es ist halt, gelten als nicht sehr prestigeträchtige
ja.
Jobs, weißt du ja.
Und naja, dann verlange ich halt
Leute
mehr
wollen
Kohle,
halt
ne?
studieren und die Löhne werden da steigen. Aber das, ja, aber jetzt, da beißt sich die Katze in den Schwanz, da werden die Löhne steigen. Das kann auch wieder, auch wenn es nur ein sektoraler Druck ist, kann das durchaus auch das zum Teil ja dann auch in den Konsumkorb eingeht, wird auch da einen gewissen Inflationsdruck dadurch herkommen, dass du halt in diesen speziellen Bereichen, wo wir jetzt echt Knappheit haben, wirklich viel mehr Löhne zahlen müsste. Das ist nämlich meine zweite Frage an Christian auch, dass man da nochmal, ich habe ja für Amerika geschildert, dass ich aufgrund dieser Tatsache, dass eben zum Beispiel das Arbeitsangebot, also der Arbeitskräfte, wie heißt das auf Deutsch? Labor Force, wie sagt man das?
Die Erwerbsbevölkerung, glaube ich.
Die Erwerbsbevölkerung, genau, das ist der richtige. Das ist der richtige Ausdruck. Der ist massiv eben nach unten gegangen. Und zwar, wir sehen keine Anzeichen mehr, das ist eine Seitwärtsbewegung, nachdem der Corona, das Corona-Tal ein bisschen halb ausgeglichen wurde, sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Und ich habe ja die verschiedenen Gründe genannt, warum das in Amerika der Fall ist. Aber weil das eben so ist, das sind alles Gründe, Leute, die mal in Rente gegangen sind, die kommen ja nicht wieder zurück. Leute, die auf Disability Insurance gegangen sind, die kommen ja nicht wieder zurück. Ja, Immigration, wer weiß, was wir da machen. Das jetzt doch mal, wie siehst du, also deswegen ist für mich inzwischen die Inflation in Amerika, meine Vorhersage, deutlich persistenter, als wir das noch vor einem halben Jahr gedacht haben. Wie siehst du das jetzt für Deutschland und Europa? Habt ihr ähnliche Faktoren im Arbeitsmarkt auf der Angebotsseite, wo man sagen würde, ja, Team persistent hat vielleicht doch einen Punkt, oder sagst du am Ende, ja, das ist, es gibt letztlich noch keine Anzeichen, jetzt mal von den sich verschärfenden Erwartungen abgesehen. Es gibt ja zwei Gründe, warum so eine Inflation dann permanenter werden kann. Einerseits diese, sagen wir mal, fundamentalen Angebotsfaktoren, über die wir gesprochen haben, die in Amerika meiner Meinung nach jetzt echt zuhauen, und eben die Erwartungsgeschichte. Bisher haben wir für Europa nur über die Erwartungen, die du nicht außer Kontrolle geraten lassen willst, gesprochen. Aber siehst du auch sozusagen auf der physischen Angebotsseite Strukturprobleme, wo du sagst, das könnte diese Inflation noch länger machen, als wir uns alle wünschen?
Also zunächst einmal glaube ich ja, dass Inflation immer und überall ein fiskalisches Phänomen ist.
Der Anti-Friedmann.
Wieso, was sagt denn Friedmann, was es für ein Problem ist? Es ist
immer und überall ein monetäres Phänomen. Okay. Die Frage ist, es gibt sozusagen drei Camps, wenn es um Inflation geht. Das erste Camp ist im Grunde genommen, wo Rüdiger sich jetzt mit seinen Antworten verortet hat, dass im Grunde genommen Inflation sich ergibt als eine Reihe von spezifischen, sagen wir mal, Schocks zu Angebot und Nachfrage, wo dann irgendwie
die Philips-Kurve
zum Beispiel ein spezifischer Schock im Ölmarkt oder im Arbeitsmarkt für Bauarbeiter sich irgendwo in eine Veränderung des allgemeinen Preisniveaus übersetzt. Mhm. Das andere Camp, sozusagen das Friedman Camp, ist zu sagen, das ist im Grunde genommen nebenher, weil wenn die korrekte Geldpolitik gemacht wird, dann kann sie immer das aggregierte Preisniveau stabilisieren, egal was da im Arbeitsmarkt für Bauarbeiter oder im Ölmarkt passiert. Es ist nur eine Frage der korrekten Geldpolitik. Und dann verschieben sich die relativen Preise. Relativ gesehen steigen eben die Löhne der Bauarbeiter und die Gehälter der, Sozialversicherungsfachangestellten, die sinken. Mhm. Und dann wandern halt Leute vom, wollen halt nicht mehr Sozialversicherungsfachangestellte sein, sondern wollen irgendwie Stahlbetonbauer werden. Ja, so. Und da gibt's auf dieses Friedman-Diktum gibt's so ein bisschen persiflierende Antwort, die was mit der fiskalischen Theorie des Preisniveaus zu tun hat, dass letztlich zentral ist, wie sich das Angebot an Staatsschulden relativ zu erstens der langfristigen Einnahmeperspektive des Staates, den Steuereinnahmen verschiebt und dann vielleicht noch nebenher, welche weiteren speziellen Nachfrageverschiebungen es gibt am Markt für Staatsschulden. Und letztlich das Preisniveau muss dann diesen Markt klären, indem der reale Wert der Staatsschulden dadurch festgelegt wird. Das ist so die fiskalische Theorie des Preislevels. Und da gibt es eben diese Persiflage des Friedman-Diktums von es sei immer und überall ein monetäres Phänomen, ein fiskalisches Phänomen. Also ich glaube, zurück zu Rüdigers Frage, also wir haben natürlich einen säkularen Trend zu einer sinkenden Erwerbsbevölkerung in Europa.
Säkular?
Ja, also wir haben einfach über die Jahre, okay, über eine lange Zeit haben.
Ach so, zeitraumsbezogen. Ich war jetzt gerade, ich war jetzt gerade bei der Kirche.
Das war jetzt ein Amerikanismus. Das hat nichts mit der Säkularisierung Napoleons.
Genau. Also wir haben halt so einen lange anhaltenden Trend zu sinkender Erwerbsbevölkerung. Das ist, glaube ich, ein ganzes Stück weit in der EU aufgefangen worden für viele Jahre dadurch, dass Arbeitskräfte produktiver gemacht wurden, indem sie aus Ländern, die relativ unproduktiv sind, gewandert sind in Länder, die wesentlich produktiver sind. Und das trägt natürlich auch zum Wachstum bei. Also wir haben ja massive Arbeitskräftewanderungen gehabt innerhalb der EU, zum Beispiel aus Polen nach Großbritannien, nach Deutschland, aus Rumänien nach Italien, aus Italien nach Deutschland, aus Spanien nach Deutschland. Also wir haben da relativ viel Bevölkerungsbewegung durchaus gehabt und im Schnitt trägt die natürlich zum Wachstum des effektiven Angebotes, also Arbeitskräfte mal wie viel produziert eine Person in einem Zeitraum, trägt da natürlich dazu bei. Aber letztlich ist die zentrale Frage eher, wie verhält sich das relativ zu dem, was an Nachfrage produziert wird durch Geldpolitik und Fiskalpolitik zusammen. Und da haben wir eine Situation gehabt, wo die Geldpolitik relativ stark aufs Gaspedal gedrückt hat, aber im Grunde genommen den Boden erreicht hatte in den letzten 10 Jahren und das halt nicht reichte. Und dann hatten wir eine Fiskalpolitik, die sich das nicht getraut hat, da zusätzlich dran zu ziehen. Und das hat sich massiv im letzten Jahr verändert. Klammer auf, Klammer zu. Auch für die USA spielt das, glaube ich, eine riesige Rolle.
Ja. Massive Rolle, natürlich. Ja, und umso mehr, wenn man sich die beiden Pakete anguckt. Genau. Also.
Ja, und wie stark eben da die Prognose auch ist, wie stark die Staatsverschuldung steigt. Wozu ich übrigens auch ein Papier habe, zusammen mit Benjamin Born, Ralf Lütticke und Gernot Müller, wo wir uns das genau angeguckt haben für das Trump-Cares-Paket und da auch schon deutlich einen Inflationsanstieg prognostiziert hatten mit dem Papier. Und im Übrigen noch im letzten Jahr, wir sitzen jetzt schon lange auf der Revision, aber die Referees waren jedenfalls noch sehr skeptisch, als sie die Reports geschrieben hatten, darüber, also welche absurde Vorstellung wir denn davon hätten, dass ein Jahr nach dem Paket die USA bei +2% relativ zur Trendinflation von 2%, also bei 4% wären. Das sei völlig absurd. Jedenfalls in unserem Modell, in unserer Theorie prognostizieren wir, dass diese Inflation tatsächlich ein bisschen länger bleibt, nämlich bis dieser Riesenberg an Staatsverschuldung wieder ein wenig eingehegt ist, weil der dann auch letztlich ungewöhnlich groß ist für die USA.
Ja, aber der wird ja gerade weiter aufgebaut, der akzeleriert sich ja. Wir reden überhaupt von einer Eindämmung, reden wir überhaupt nicht.
Insofern würde ich glauben, dass diese Signale eher dafür stehen, dass wir dauerhaft einen höheren Inflationsdruck haben. Der hat aber, deshalb sagte ich gerade, ist ein fiskalisches Phänomen, der hat dann nur sekundär was mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Ja, also der Inflationsdruck wäre auch da, wenn relativ zur Entwicklung des BIP in den USA, des Bruttoinlandsproduktes, der Staat immer weiter Defizite fahren würde. Klar, wenn natürlich jetzt die Migration aus Mexiko kommt und dadurch das Inlandsprodukt in den USA so deutlich steigt, dass sich das dann auch mit den Steuereinnahmen wieder einfängt, relativ zu den Ausgaben, dann ist natürlich alles in Butter, dann brauche ich keine Inflation. Insofern, da gibt's natürlich ein reales Phänomen.
Ja, aber das zeigt ja nur, dass es von beiden Seiten, dass es auf beide Seiten ankommt eben. Das ist halt die effektive Nachfrage, die auf ein effektives Angebot trifft. Und es macht wenig Sinn, sozusagen eines über das andere zu priorisieren, glaube ich, in der Analyse. Sondern es ist eben diese beiden Perspektiven sollte man haben. Also was heißt das jetzt konkret für Deutschland? Also, oder Europa? Glaubst du auch, dass die Angebotsseite weiterhin eher unterdrückt sein wird, möglicherweise durch permanente Änderungen im Arbeitsmarkt, so wie wir sie hier sehen?
Ich glaube, wir kommen auf der Angebotsseite, jedenfalls bei den Binnendingen, da kommen wir, glaube ich, wieder auf einen vernünftigen Pfad zurück, weil natürlich wir schon auch gerade diese Binnenmigration hat ja durchaus gelitten unter der Corona-Pandemie. Ja, die Leute, selbst wenn die Arbeitsmärkte in Südeuropa weiterhin schlecht waren, sind die Leute weniger stark nach Nordeuropa gewandert in den letzten Jahren.
Ja, aber was spricht dafür, dass das wieder anspringen wird? Es kann ja auch sein, dass die Leute sagen, ach, Spanien ist vielleicht auch nicht schlecht, bleibe ich halt lieber. So wie die Leute hier sagen, wir gehen halt in Rente früher.
Solange nicht, also wenn die Ökonomien in Südeuropa sich überproportional erholen und die Prognosen sind durchaus so, dass relativ zum Vorkrisentrend zumindest die italienische Ökonomie prognostiziert wird, dass sie jetzt ein stärkeres Wachstum hat, wobei aber der Vorkrisentrend dramatisch schlecht war, Deutschland hingegen einen sehr guten Vorkrisentrend hatte und jetzt die Prognose ist, wir werden etwas unter diesem Trend auch die nächsten Jahre bleiben. Also sozusagen in Deutschland, da bleibt eine Lücke, in Italien wird die Lücke übererfüllt. Also da ist sozusagen die Krise schon 2023 vermutlich komplett, ist man wieder auf dem alten Trendniveau beziehungsweise darüber. In Deutschland wird man relativ dauerhaft darunter bleiben. Dann verschieben sich natürlich auch die Migrationsanreize. So, und da spielt eben auch natürlich Fiskalpolitik mit rein, indem wir eine doch deutliche Umverteilung über Fiskalpolitik in Europa jetzt hatten mit Next Generation EU. Und da ist ganz viel insbesondere nach Italien gegangen. Und das wird sicherlich dort auch lokal die Arbeitsnachfrage stärken. Und die Leute, die dann dort beschäftigt sind, die sind natürlich weniger bereit, nach Deutschland zu wandern. Weil natürlich immer so eine Wanderungsentscheidung, die ist natürlich für den Einzelnen im europäischen Kontext, ist sie ökonomisch ausgedrückt kostspieliger. Sie ist halt schwieriger zu treffen als in den USA, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Und wenn ich jetzt da irgendeine Staatsgrenze überschreite, dann ist das...
Merkst du höchstens an Einkommen, daran, wie viel Einkommensteuer du zahlst. Ja.
Genau, ja, so. Und das ist natürlich in der EU, jetzt mal mit Österreich, Deutschland ausgenommen, ist das halt typischerweise anders. Und das ist ein schwierigerer Schritt. Ich glaube, da haben wir etwas Verlangsamungen in diesen Wanderungsbewegungen. Auf der anderen Seite, so alles mit Polen vernünftig bleibt und da profitieren natürlich die restlichen EU-Länder davon, dass jetzt Großbritannien nicht mehr so stark von dieser Arbeitsmarktmigration profitiert. Also für die EU als Rest-EU ohne Großbritannien ist natürlich jetzt das Arbeitskräfteangebot tatsächlich gestiegen an der Stelle.
Das heißt, der Brexit war gut für die restliche EU oder für die EU? Das heißt restlich.
Ja, weil
du ja ein hochproduktives Land weggenommen hast. Der Kuchen wurde damit kleiner, der für alle. Also wenn du so rüber.
Ja, aber er wurde halt für die Briten wurde der Kuchen stärker kleiner als für den Rest der EU.
Das ist richtig. Okay. Klar, natürlich.
Wenn du sagst, wir werden einen dauerhaften Inflationsdruck sehen.
In Amerika.
Was heißt das? Ich dachte in der EU auch.
Also das frage ich Christian, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja, in der EU haben wir eigentlich sehr, sehr restriktive Fiskalregeln. Die sind jetzt für eine Zeit lang sind die ausgesetzt gewesen, um die ökonomischen Wirkungen der Pandemie zu bekämpfen. Und das ist absolut. Und sie sind auch im Kern überrestriktiv gewesen vorher. Weil sie, wenn man sie eingehalten hätte, wenn alle sie so eingehalten hätten, wie Deutschland sie eingehalten hat, dann hätten sie dazu geführt, dass wir dauerhaft dass das Angebot an Staatsschulden nicht wie in den USA mehr wächst als das Bruttoinlandsprodukt, auch nicht gleich wächst wie das Bruttoinlandsprodukt, sondern weniger wächst als das Bruttoinlandsprodukt. Und das produziert dauerhaft dann einen negativen Inflationsdruck. Und das hat auch schon beigetragen zum Unterschießen des Inflationsziels für die EZB, obwohl die massiv auf dem Gaspedal gestanden haben. Und im Grunde genommen sind die Regeln jedenfalls so, und ich sehe nicht, dass sie substanziell anders würden, auch wenn wir darüber ein bisschen eine Diskussion jetzt in der vergangenen Woche hatten, seitens des ESM. Ich sehe nicht, dass sich diese Regeln substanziell ändern werden, und von daher gehe ich davon aus, dass wir wieder in ein moderat restriktiveres Fiskalregime zurückkommen werden, nicht in 2022, aber in 2023 und folgend.
Was heißt das konkret? Was ist ein moderat restriktives? Heißt das, ich kriege mehr Zinsen auf dem Sparbuch oder noch weniger?
Nee. Im Gegenteil.
Wenn du viel Zinsen auf dem Sparbuch haben wolltest, dann solltest du dafür sein, dass der Staat sich relativ stark verschuldet, und gleichzeitig aber die Zentralbank sehr falkisch ist und die Inflation deutlich bekämpft. Und das führt dann dazu, dass der reale Zins auf so liquide und sichere Anlageformen
wie Staatsanleihen
oder auch Sparbücher dann tatsächlich auch ansteigt. Wovon ich aber ausgehe, ist, dass wir eher in eine Situation zurückkommen, dass das Angebot an Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt wieder sinken wird in der EU ab 2023. Bei uns steht es in der Verfassung, dass es sinken muss. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt legt auch Ähnliches fest für die europäischen Partnerländer, und die werden sich daran auch, vielleicht mit der einen Ausnahme hier und der anderen Ausnahme da, aber im Kern werden sich alle daran halten, außer man gestaltet irgendwelche Ausnahmetatbestände, wie wir sie haben in unserer Verfassung für finanzielle Transaktionen. Also wenn der Bund irgendwie ein Unternehmen gründet, was einfach am Markt aktiv ist, und dieses Unternehmen mit Eigenkapital ausstattet, dann kann er das Schulden finanzieren, ohne dass das auf den Schuldenbremse angerechnet wird. Und da kann man sich jetzt alle möglichen Ausnahmetatbestände konstruieren, und diese Ausnahmetatbestände sind momentan auch nicht die gleichen in der deutschen Schuldenbremse. Da sind die Ausnahmetatbestände großzügiger, und im Stabilitäts- und Wachstumspakt, der für alle europäischen Länder einschließlich der Bundesrepublik gilt. Also bestimmte finanzielle Transaktionen kann man in der Bundesrepublik machen, und damit die Schuldenbremse, die Regelung der Schuldenbremse ausnutzen und dann zu mehr Verschuldung kommen. Aber dann greift irgendwann die europäische Regelung, die sagt, diese Ausnahmeregelung, die gilt vielleicht bei euch für eure heimischen Regelungen, die schärfer sind, aber jetzt seid ihr an der Grenze angelangt.
Also ein 3% Ding, ne?
Das ist schärfer, 0,5,
so.
Ja.
Wusste ich auch nicht, muss ich auch lernen vor kurzem. Es ist tatsächlich schlimmer als gedacht. Das heißt, da ist gar nicht mehr viel Spielraum. Auch, dass ich meine, das sehen wir ja jetzt gerade in der Ampeldiskussion, dass die durchaus, selbst wenn du um die Schuldenbremse
rumkommst, dann hast du weiterhin diese EU-Regelungen. Das ist dazwischen, weil die wirklich anders gestrickt sind, dazwischen durchzukommen, das wird nicht einfach.
Ja, also da ist ein bisschen Spielraum und dann ist sozusagen diese 0,5%, die zählen de facto nur, wenn du über 60% Verschuldung bist. Und wenn du da so drumherum bist, dann guckt keiner. Ja, da passiert nichts, weil alle anderen sind völlig jenseits.
Sag mal, wo wir gerade bei Zentralbanken sind, ne? Warum ist hier die Tage in Deutschland, also die Tage eigentlich die nackte Panik ausgebrochen, nur weil der Bundesbankchef keinen Bock mehr hat? Ist Jens Weidmann irgendwie sowas wie...
Die ich hier vorhin genannt habe. Es geht um Reputation.
Ja.
Und wenn derjenige, wo man am ehesten geglaubt hätte, sagt, dass er sagt, komm, mir ist scheißegal, ob Italien pleite geht und da 30 Millionen Arbeitslose sind, ich bekämpfe nur Inflation. Ganz so falkisch ist er nicht, aber ja, aber so sozusagen jemand, der wirklich, dem man glaubt, dem ist das Leid der Menschen egal, Hauptsache die Inflation ist niedrig.
Ja.
Und so einen willst du haben als Zentralbanker. Ja.
Okay. Das heißt, es könnte sein, dass jetzt ein netter Mensch Bundesbankchef wird und das ist ökonomisch nicht sinnvoll.
Ja,
Empathie ist ökonomisch.
Du willst halt jemanden haben, dem du abnimmst, so wie ich das vorhin gesagt habe,
ja,
dass er morgen die Inflation hart bekämpfen wird.
Ja.
Und dann braucht er heute schon die Inflation gar nicht hart bekämpfen. Ja, ja, also du möchtest, das ist so ein bisschen kalte Kriegsabschreckungslogik,
ja,
wenn du so möchtest. Du hast einen Zentralbankpräsidenten, der jederzeit bereit wäre, ganz viele Leute in die Arbeitslosigkeit zu schicken, damit du die den nie einsetzen brauchst.
Ja, 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 die Drohung muss glaubhaft sein.
Ja, genau. Ja.
Die Drohung muss glaubhaft sein. Und der Witz ist halt, das ist genau der Grund, warum man diese Zentralbanker sozusagen aus dem politischen Tagesgeschäft rausgenommen hat über die Jahre, also die Zentralbank unabhängig gemacht wird, ihnen aber gleichzeitig nur eine sehr begrenzte Macht gegeben hat. Denn natürlich will man das nicht unbedingt mit den Massenarbeitslosigkeiten. Dann aber dafür ist jemand eben anders zuständig, nämlich die gewählten Politiker, also dann die Fiskalpolitik. Ja, das ist eben der Witz. Da sitzt die eigentliche Macht, die kann dann entscheiden, wie man dieses Leid verteilen will und wer das dann trägt. Ja, aber der Zentralbanker muss für seinen Bereich eben glaubwürdig sein, dass er im Zweifel bereit ist, dieses Leid hinzuzufügen, sodass er es eben gar nicht einsetzen können muss. Und das ist eben der Witz der Konstruktion zwischen sozusagen Fiskalpolitik auf dem Parlament, die eindeutig mehr Macht haben, ja, und diesen Zentralbankern, die möglicherweise grausam sein können sollen, aber eben trotzdem relativ beschränkte Macht haben, was genau der Grund ist, warum, wenn sich Zentralbanker immer mehr sozusagen Macht und Politikfelder erschließen, Ökonomen traditionell dann eben.
Ja, hatten wir von ein paar Sendungen mal, ne? Aber wie viel hat denn die Bundesbank im Vergleich zur EZB überhaupt zu sagen? Ist das nicht
wenig?
Ist das nicht so ein bisschen so ein bisschen Folklore, die da gerade passiert?
Ja, da ist viel Nostalgie und Folklore dabei, ganz genau. Muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass der Herr Weidmann jetzt irgendwas hätte verhindern können. Und ich meine, subjektiv kann ich ihn schon verstehen. Ich meine, er war jetzt da 10 Jahre dabei. Ich meine, das Gehalt, das die da kriegen, ist schon üppig. Aber ich vermute mal, dass der jetzt, wenn der in irgendeiner, sagen wir mal,
Geschäftsbank jetzt Goldman Sachs geht, ja.
Verdient er deutlich mehr. Ja, der ist noch relativ jung. Also der ist auch gerade so in einem Alter, wo man, wenn man nochmal einen Schritt machen will, was anderes machen will, dann macht man den vermutlich jetzt. Und sein Einfluss war doch, muss man einfach sagen, über die Jahre abnehmend und immer geringer. Ja. Und da kann ich subjektiv schon verstehen, warum man jetzt sagt, er selbst sagt, ich mache jetzt was anderes.
Er ist halt irgendwann auserzählt, so eine Geschichte. Ne?
Die Geschichte ist auserzählt und es macht vielleicht tatsächlich wirklich Sinn, dann auch eine Persönlichkeit aus Deutschland zu nehmen, die ein bisschen vielleicht reicht's ja dann auch, wenn man anders an die Sache rangeht, ja, wenn man sich mehr als Team versteht, ja, weil ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er kein Teamplayer war, um Gottes Willen, aber ich meine, es war schon klar, dass er hat es schon deutlich gemacht, dass er nicht glücklich war mit diesen mit vielen Entscheidungen, ja. Und vielleicht ist es auch einfach an der Zeit dann, wie gesagt, das ist ein Risiko, ich will das gar nicht beschreiben, aber gegeben, wie der EZB-Rat nun mal zusammengesetzt ist, deutlich mehr Tauben als mit geldpolitischen Falken, eben durch eine gewisse Tradition auch von, sagen wir mal, südeuropäischen Ländern und geldpolitischen Tradition dort. Das ist nun mal so, das müssen wir akzeptieren. Das haben wir damals akzeptiert, als wir in die Währungsunion reingegangen sind. Dass man vielleicht auch tatsächlich jemanden aus Deutschland nimmt, der eher dazu passt und da auch die Geldpolitik mit einer Stimme sprechen lässt. Vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, das zu tun.
Moment, du meinst jetzt für die EZB jemanden aus Deutschland nimmt?
Für die EZB.
Ach so, hört Lagarde auch auf?
Nee, für die Bundesbank.
Nö.
Die Bundesbank, meinst du?
Nee, ich meine, aber der Bundesbankmensch, der Bundesbankpräsident sitzt ja automatisch im EZB. Automatisch, oder?
Ach so, okay, ja.
Ist das? Sitzt er automatisch im EZB-Rat? Ex officio? Ja.
Ja, und wir sind die größte Volkswirtschaft, das heißt, wir haben da wahrscheinlich auch das größte Gewicht.
Nö, eben nicht. Eine Stimme.
One man, one vote. One woman, one vote.
Ja, also das Einzige, was wir als Privileg haben, ist, relativ zu den kleinen Zentralbanken, dass wir immer im Rat sind.
Ah, okay. Weltsicherheitsrat.
Okay, also es gibt ständige Mitglieder und andere, die rotieren.
Das habe ich ja gefragt, das meinte ich ja, ob wir ex officio sind. Okay, genau.
Eigentlich hatte ich mir ja gewünscht, dass wir mal ein bisschen mehr über Wissenschaft reden, so über Forschung. Da habt ihr gesagt, ja, wir haben zwei Themen.
Ich hab dir schon gesagt, ich habe ein ganz tolles Papier über das CARES-Paket gehabt.
Über den Kinderbonus und die Mehrwertsteuer habt ihr gearbeitet. Was gibt's denn da Neues?
Ja,
fangen wir mit Kinderbonus an.
Also, was haben wir gemacht? Wir haben eine Befragung organisiert zum Konsumverhalten.
Also nochmal, vielleicht um Kontext zu sagen. Es geht jetzt um das Wumms-Paket von...
Ah, der Wumms, ja. Ah, ja. Unsere erste Sendung, ja. Hm?
Genau, der Wumms. Das haben wir jetzt mal evaluiert. Oder zwei Aspekte davon haben wir evaluiert. Den Kinderbonus und die temporäre...
Und da hat das Bundesministerium der Finanzen gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt eine Befragung, von einer Haushaltsbefragung durchgeführt, wo Haushalte gefragt wurden nach ihrem Konsum im letzten Monat und ihren Konsumplänen für den kommenden Monat. Und da waren wir von Anfang an dabei beteiligt als wissenschaftliche Berater in dieser Befragung. Und dann haben wir auch sowohl die Befragung, die Qualität in einem gewissen Maße wissenschaftlich evaluiert, als auch dann diese Daten benutzt, um zu evaluieren, wie stark denn der Kinderbonus gewirkt hat als Konsumstimulus.
Wie hoch war der und wie ist der ausgezahlt worden?
Also der wurde ausgezahlt für jedes kindergeldberechtigte Kind in zwei Raten. Einer ersten Rate von 200 Euro und einer zweiten Rate von 100 Euro. Und zwar, jetzt hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, im September und im Oktober letzten Jahres.
Ja, ja, okay. September, Oktober, ja.
Und
erst 200,
dann 100. Und der wurde aber so ausgestaltet, dass der verrechnet wird bei denjenigen, die mehr vom Kinderfreibetrag profitieren als vom Kindergeld, dass das verrechnet wird mit dem Kinderfreibetrag. Also wenn du ein hohes Einkommen hast, dann hast du nur eine Steuerrückzahlungsvorauszahlung bekommen. Okay. Das betrifft aber nicht so viele Leute. Das sind ungefähr so die Top 10% der betroffenen Familieneinkommen, für die das tatsächlich vollständig nur eine Vorauszahlung der Steuerrückzahlung war. Und dann gibt es eine Gruppe von Haushalten, wo sich das so teilweise verrechnet, aber für das Gros der Haushalte ist es so, dass die stärker vom Kindergeld profitieren, als sie es täten von dem Kinderfreibetrag in der Steuer und insofern eine Erhöhung des Kindergelds tatsächlich zu einer Erhöhung des Einkommens führt. Genau, September, mhm. Oktober die Auszahlung und dann hatten wir diese Befragung, die lief ab August bis Dezember. Und die fragt die Haushalte dann, wie viel haben sie im letzten Monat ausgegeben für Konsum, wie viel geben sie im nächsten Monat aus. Eine Reihe von anderen Dingen wird abgefragt. Insbesondere haben wir auch in der Umfrage gehabt ein paar Fragen zur Vermögenssituation. Und dann natürlich auch die Frage nach der Zahl der Kinder der Haushalte und ob der Haushalt davon ausgeht, dass er von dem Kinderbonus profitiert oder ob er davon ausgeht, dass er den wieder zurückzahlen muss wegen dieser Steuervorauszahlungsgeschichte. Sozusagen, das sind die Rahmenbedingungen und dann haben wir versucht, das zu evaluieren, indem wir uns angucken, wie verändert denn der Haushalt den relativen Konsum zwischen dem, was er im letzten Monat angibt zu konsumieren und dem, wovon er ausgeht, was er im nächsten Monat konsumieren will, um die Monate herum, wo dieser Kinderbonus gezahlt wird. Und wenn du dir aber anguckst, in welchen Monaten wird der denn gezahlt, September, Oktober, dann können wir natürlich auch sofort, eigentlich werden klar die Schwierigkeiten, die wir hatten, in der Analyse der Daten, nämlich im September ist noch Urlaub in Bayern und in Baden-Württemberg. Ah. Und wenn wir die Leute sozusagen fragen, den Vergleich fragen zwischen, wie viel gehen Sie denn davon aus, wenn wir Sie im August fragen, wie viel gehen Sie denn davon aus, dass Sie im September ausgeben werden, vergleichen das mit, wie viel geben Sie denn im Juli aus, dann stellst du fest, in anderen Bundesländern sind noch Sommerferien im Juli.
Ja.
Also sozusagen für die wissenschaftliche Analyse ist das irgendwie wirklich total schlecht geplant gewesen, das in der zweiten Jahreshälfte auszuzahlen. Es wäre so viel besser gewesen, das in der ersten Jahreshälfte auszuzahlen.
Ja, aber da war nur noch kein Politik hört nicht auf die Wissenschaft, weißt du.
es lag halt einfach, ne, in der Luft, es dann zu machen und ja, nicht vor Corona oder deutlich danach.
Ja.
Aber das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Nichtsdestotrotz, wir wussten halt, haben wir auch Angaben darüber in der Umfrage, wo die Leute wohnen und können dann so ein bisschen rausrechnen, ist es ein Bundesland, wo dann noch substanziell Ferien sind oder nicht. Das schränkt so ein bisschen die Daten ein. Das war sehr schade. Was dann dazu beiträgt, dass wir eine substanzielle Schätzunsicherheit haben. Da ist einfach viel Rauschen auch in den Daten, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Was wir aber finden ist, dass die Leute, dass manche Leute einen substanziellen Teil dieses Kinderbonus tatsächlich relativ schnell ausgeben. Und zwar genau die Leute, von denen man auch von vornherein es vermuten würde, von denen man aus der Theorie heraus, wenn wir es ein bisschen hoch formulieren, erwarten würde, dass sie es ausgeben.
Also die am Monatsende sowieso nichts mehr über haben.
Genau, diejenigen, die wenig Vermögen haben. Und
liquides Vermögen.
Die wenig liquides Vermögen haben, ja genau, das ist wichtig. Und die auch gleichzeitig angeben, es ist auch ein echter Transfer für sie. Ja, diejenigen, die wenig liquides Vermögen haben, aber sagen, übrigens nächstes Jahr im Januar muss ich das Zeugs wieder zurückgeben, die geben das Geld wenig überraschenderweise nicht aus und diejenigen, die substanzielles liquides Vermögen haben, wobei wir den Cut bei 7.500 Euro gesetzt haben, die geben auch nichts aus davon. Diejenigen, die, also diese Gruppe, die wir identifiziert haben, die substanziell was ausgibt, die gibt bis Jahresende etwa 200 Euro von den pro 300 Euro, die sie bekommen, aus. Das ist ungefähr ein Drittel der Leute, die das Geld bekommen.
Darf ich daraus ableiten, dass es eine gute Idee für den Binnenkonsum wäre, Hartz IV um 50er zu erhöhen?
Ja, wenn du
nur Konsum, ist das sowieso eine gute
wenn
Idee.
Du nur Konsum stimulieren willst, ja, aber die Frage ist halt dann, wir haben ja genau diese Phänomene schon angesprochen. Du kriegst halt, wenn du halt keinen negativen Arbeitsangebotseffekt hättest, ja, das bei 50, weiß ich, bei 50 Euro wäre der möglicherweise klar. Also das ist der eine Effekt, die eine Kosten sind möglicherweise negative Arbeitsangebotseffekte, über die haben wir ja in den USA gesprochen, ja. Ich war für die ganzen Transferzahlungen auf jeden Fall, weil diesen Leuten eben wirklich geholfen hat, durch Corona zu kommen. Aber es hat eben dazu geführt, dass wir vermutlich durch eben auch Permanenzeffekte, Hystereseeffekte, wie man es in der Fachsprache nennt, dauerhaft reduziertes Arbeitsangebot haben. Und das ist halt die Kosten. Und dann kommt natürlich die normalen Kosten hinzu. Es muss ja finanziert werden. Also wenn du Hartz IV also erhöhst, müssen halt im Zweifel Steuern erhöht werden, die halt wieder ihre eigenen schlechten Wirkungen haben. Also insofern gibt es da immer Abwirkungen zu machen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, nur darauf zielst, einfach den Binnenkonsum zu erhöhen, ist das eine fantastische Idee. Ja, klar.
Das war der Kinderbonus, also er hat genutzt.
Also der Kinderbonus hat
Er hat das getan, was er tun sollte,
und er hat auch das getan, was man in die Größenordnung, die wir finden, liegt in etwa in der Größenordnung, die man auch extrapoliert hätte aus Studien aus anderen Ländern. Das ist ein bisschen überraschend, weil man eigentlich in Deutschland erwartet hätte, dass die Wirkung kleiner ist. Und zwar deshalb, weil die Deutschen zwar im Schnitt weniger vermögend sind als, also der Median, der mittlere Deutsche ist und insbesondere die ärmeren Deutschen sind zwar etwas weniger vermögend als Menschen in vergleichbaren anderen Ländern, wenn ich das gesamte Vermögen zusammenzähle. Von daher würde man aus der Situation heraus erwarten, die haben weniger Vermögen. Eine plötzliche Erhöhung des Einkommens sorgt dann für mehr Konsum. Aber das Vermögen, was sie halten, das halten sie sehr liquide, die Deutschen. Die halten halt das Geld, der Mediandeutsche hält das Geld halt auf dem Sparbuch. Ja, und nicht in Form von Steinen. So, der Medianhaushalt in den USA oder auch in Südeuropa, der hält das halt alles in Form von Steinen. Und
du meinst Immobilien,
ja. 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 Und
Betongold.
Er wollte witzig sein.
Bin ich nie. Und jedenfalls, wenn die Leute das ihr Vermögen in illiquider Form halten, dann ist es so für so einen kurzfristigen Konsumstimulus, als ob sie überhaupt kein Vermögen haben. Sie sind sozusagen reiche Arme. Ja? Und die hast du in Deutschland eben kaum. Und von daher hätte man vielleicht erwartet, dass der Effekt in Deutschland noch ein bisschen kleiner ist, als er in anderen Ländern ist. Aber so die typische Schätzung für so einen kurzfristigen Stimulus in anderen Ländern ist, dass Pi mal Daumen ein Drittel innerhalb eines Quartals ausgegeben wird über alle Haushalte hinweg. Und das ist genau auch die Zahl, die wir in der Umfrage finden. Ein Drittel wird ausgegeben.
Ich dachte, wir haben zwei Drittel.
Wir finden, dass diejenigen, die das Geld ausgeben, die liquiditätsbeschränkt sind und so, für die es ein echter Transfer ist, die geben zwei Drittel aus. Das ist aber klar, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung. Also klar, die anderen geben fast gar nichts aus. Ist insgesamt ein Drittel des Transfers, der sofort ausgegeben wird.
Genau.
Ja. Und das ist ungefähr die Größenordnung, die man auch in anderen Ländern findet.
Was folgt daraus?
Ja, daraus folgt, dass das eine ganz ordentliche Maßnahme zur Konsumstimulierung war, und es war natürlich auch ein Transfer an Familien. Mhm. Und jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, ob jetzt Familien besonders stark oder weniger stark, ich würde vermuten eher stark, von der Corona-Pandemie betroffen waren, im Sinne von, dass sie einen substanziellen Teil der Anpassungslasten auch getragen haben, indem die Kinder zu Hause beschult wurden und so weiter. Insofern kann man sagen, ist auch aus Fairnessgründen vielleicht ganz gut gewesen, den Familien ein bisschen was an Geld Geld zu geben, sozusagen als Ausgleich. Es ist ein Stimulus gewesen, und der trägt halt ein Drittel des Stimulus, aber er kostet natürlich auch was.
Ja, klar.
Ja, aber er hat eben nicht so ein Kindergeld. An der Stelle hat natürlich nicht so starke, vor allem wenn es auch einmalig ist, so eine Kindergelderhöhung hat natürlich nicht so starke Anreizwirkungen, dass da Leute aufhören zu arbeiten oder so. Ja, anders als, wie du gesagt hast, eine dauerhafte Erhöhung von Hartz IV, wo viel kompliziertere Dinge dann passieren. Und dann kann man darüber diskutieren, ob man überhaupt hätte sollen den Konsum stimulieren im letzten Jahr mitten in der Pandemie.
Das wäre auch so gegangen, oder? Wäre es nicht auch so gegangen? Damit kommen wir, das ist direkt die Überleitung zur Mehrwertsteuer, ne?
Ja.
Ja, also ich meine, okay, also beide Papiere stellen sich diese Frage nicht.
Ja.
Beide Papiere stellen sich, die sagen, okay, die Politik wollte damals stimulieren. Das war auch übrigens politischer Konsens, glaube ich. Das war also jedenfalls in der GroKo, und ich glaube, vielleicht hat die FDP gemotzt, aber letztlich war das ein breiter politischer Konsens. Das ist eine viel schwierigere Frage, auf die ich letztlich keine Antwort habe, immer noch nicht. Da bräuchte man ein relativ komplexes Modell, um das wirklich sozusagen zu diskutieren, was die optimale Politik war. Da brauchst du ein pandemisches Modul in deinem Modell, musst du genau gucken, wie ist eigentlich die Transmission von Konsum und welche Art von Konsum dann möglicherweise in die Pandemie rein. Wäre es besser gewesen, wäre die Alternative gewesen? Wäre es besser, jetzt zu stimulieren, also oder später, vielleicht im Mai diesen Jahres, wo wir alle eine Impfung hatten? Also das ist ein ganz schwieriges Modell, das man da bauen müsste, mit viel Unsicherheit. Diese Frage, glaube ich, also diese Frage haben wir in beiden Papieren einfach umgangen. Ja? Aus dem Grund, wie gesagt, weil es politisch einfach gewollt war. Also es hätte nichts in der Welt hätten Ökonomen oder sonst irgendjemand tun können, um Olaf Scholz oder aber auch die ganze Koalition zu überreden, nichts zu tun.
Na, aber der nächste Olaf Scholz, also die nächste Pandemie wird kommen, der nächste Olaf Scholz wird kommen, der nächste Wumms wird gemacht werden wollen. Wäre es da nicht sinnvoll?
Das ist auch eine Forschungsfrage. Die Frage haben wir, glaube ich, oder? Ist so fair zu sagen, Christian, die Frage haben wir bisher als Community, als Wissenschaft noch nicht beantwortet. Was ist eigentlich der optimale Stimulus oder der optimale Zeitpunkt und so
weiter? Also es gibt ein paar Papiere dazu, die sich mit der Frage beschäftigen.
Aber sehr rudimentär.
Und es ist, glaube ich, eine extrem schwierig zu beantwortende Frage. Weil wir, also nicht als Ökonomen, sondern als Menschheit, einfach viel zu wenig darüber wissen, wie der Zusammenhang ist zwischen wirtschaftlicher Aktivität und Infektionsgeschehen. Also sozusagen, wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt, und wir wissen, dass, wenn das Infektionsgeschehen steigt, die Leute ihre wirtschaftliche Aktivität einschränken. Erstens, weil sie krank werden. Zweitens, weil sie Kontakte reduzieren wollen. Aber wir wissen nicht, wie effektiv dieses Kontakte reduzieren denn tatsächlich ist, um die Ausbreitung oder die Verbreitung von so einem Virus einzuschränken. Da muss man sich nur darüber Gedanken machen, was für irre Diskussionen wir darüber haben, ob es sinnvoll sei, dass Kinder jetzt im Unterricht keine Maske mehr tragen, und wir jetzt Bundesländer haben, die riesige Infektionen unter Kindern haben, weil sie jetzt schon ganz lange auf die Maske verzichten. Und ich bin so froh, dass meine Kinder ab nächste Woche in Unterricht gehen werden ohne Maske. Ich freue mich ein Loch im Bauch.
Ja. Ich glaube, das war Ironie.
Ja.
Das habe ich sofort erkannt.
Ja, fantastisch.
So, die Mehrwertsteuer. Ja, was also, wir haben gesenkt letztes Jahr im zweiten Halbjahr, im ersten Halbjahr haben wir gesenkt, ne? Nee, im zweiten
also,
Halbjahr.
Nein. Wir haben, also genau, um es nochmal klar zu machen, also beide Papiere beantworten die viel engere Frage, haben die jeweiligen Maßnahmen das getan, was, oder das erreicht, was sie in einem engeren definierten Sinne tun sollten, nämlich den aggregierten Konsum zu stimulieren. That's it. Das ist die Fragestellung. Und Entschuldigung an die Hörer, aber weiter sind wir als wissenschaftliche Gemeinschaft noch nicht gekommen. Das ist schwer genug, ehrlich gesagt, auch allein diese Frage zu beantworten. Ich will auch gleich erklären, warum. Also nochmal kurz zur Erinnerung, was wurde gemacht? Es wurde Anfang Juni 2020 wurde eben dieses Wumms-Paket festgelegt oder angekündigt. Und es wurde gesagt, dass zum 1. Juli 2020 die Mehrwertsteuer, der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16, also um 3 Prozentpunkte gesenkt wird, und der spezielle Steuersatz von 7 auf 5, also um 2 Prozentpunkte. Das wurde angekündigt. Und das Gesetz wurde dann Ende Juni beschlossen und trat dann, wie gesagt, zum 1. Juli in Kraft. Und es wurde gleichzeitig gesagt, und auch relativ, würde ich sagen, im Nachhinein politisch glaubwürdig, dass es auf jeden Fall zu einer Wiedererhöhung kommen wird zum 31.12.2020. Ja? Weil, und das ist eben der Witz, dieser, man nennt das in der Fachsprache, die sogenannte unkonventionelle Fiskalpolitik, weil man hier erreichen will, letztlich einen anstiegenden Preispfad. Ja? Einen anstiegenden Preispfad zu sagen, jetzt habt ihr mal nach 6 Monate Zeit billig, verbilligt einzukaufen, dann geht die Preise aber wieder hoch, also zieht den Konsum vor. Das ist letztlich die Idee, und wir haben auch, glaube ich, schon ein paar Mal die Theorie darüber besprochen, aber nur zur Erinnerung, das ist letztlich mechanisch ähnlich wie das, was die normale Geldpolitik macht, wenn sie Zinsen verändert. Weil wenn sie Zinsen verändert, ändert sie den intertemporalen Preis. Ja, wenn die Zinsen nach oben gehen, dann werden heutige Güter entsprechend teurer, ja, weil du, also beziehungsweise zukünftige Güter billiger relativ, weil du ja erstmal sparen kannst und den Zins bekommst, und dann ist es sozusagen billiger, morgen zu kaufen, und umgekehrt. Ja. Und genau, das konnte die EZB damals nicht machen, weil sie eben an der Nullzinsgrenze schon feststeckte. Und dann haben eben Ökonomen, so, das ist so eine, die Theorie ist knapp 10 Jahre alt, ja, würde ich sagen, kam dann auf die Idee, was, wenn die Geldpolitik da steckt, ja, dann lass uns das doch einfach fiskalisch machen. Und so eine temporäre Mehrwertsteuer Geschichte ist genau das, was ist strukturell sehr ähnlich, ja, weil du eben intertemporale Preise, was kostet was in der Zukunft versus was kostet es jetzt, das verschiebst du halt, ja, du machst eben jetzigen Konsum billiger im Vergleich zu zukünftigen Konsum, ist genau das gleiche, was eine Zinsänderung macht. So, das war die Idee, das ist die Theorie. So, das hat man dann gemacht, und wir wissen, was wir in dem Papier machen, ist gut, und um das zu damit das funktioniert als Stimulus, müssen 2 Dinge passieren. Der erste ist, es muss passieren, dass das überhaupt an die Preise weitergegeben wird. Ja, wenn das nicht an die Preise weitergegeben wird, dann gibt's auch einen Effekt. Aber dann ist es eher ein Effekt, der über die Firmen läuft, weil die haben dann einfach zusätzliche Gewinne, möglicherweise zusätzliche liquide Mittel. Ja, aber mehr nicht. Dann ist es eher unwahrscheinlich, dass das sozusagen direkt über den Konsum geht. Dann kann sein, dass die Firmen das sparen oder investieren, wer weiß. Aber also wenn es bei den Haushalten ankommt, wenn es über die Haushalte laufen sollen, müssen diese Preissenkungen tatsächlich auch weitergegeben werden. Und da sehen wir, das haben wir nicht untersucht in unserer Studie, aber die Literatur, das ist jetzt schon auch länger auf dem Markt, da gibt's relativ starke Anzeichen, dass diese Mehrwertsteuersenkung auch ganz stark weitergegeben wurde. Nicht perfekt, aber so um 2% alles in allem geht die Literatur inzwischen davon aus. Also die erste Voraussetzung ist schon mal gegeben. Also wir hatten diese Preissenkung, und jetzt ist eben so, und die Frage, die wir uns in dem Papier stellen, ist eben, hat das dann den zweiten Schritt gemacht, nämlich hat das tatsächlich den Konsum stimuliert, ja? Und warum ist das jetzt schwierig? Das ist deshalb schwierig, weil ja alle gleichzeitig betroffen sind in Deutschland. Ja, du hast also nicht dieses typische Kontrollgruppe, Experimentiergruppe Setup. Ja, das wir ja brauchen, um sozusagen kausale Wirkungen festzustellen. Ja.
Aber kannst du die nicht designen, indem du sagst, so, es gibt halt Leute, die müssen konsumieren, und es gibt Leute, die können konsumieren, und die grenzt du voneinander ab?
Schwierig. Okay. Wie identifizierst du die? Also es ist schwierig. So, zunächst mal alle betroffen, und dann passieren natürlich Dinge, die auch für alle gleich sind. Also wir waren, ich meine, gleichzeitig ist es eben auch viele andere Dinge passiert. Der Kinderbonus zum Beispiel, ein Stimulierungspaket ist ja passiert, die Corona-Rezession ist passiert, saisonale Effekte, ja, das zweite Halbjahr im Jahr ist für den Konsum deutlich anders als das erste Halbjahr im Konsum und so weiter und so fort. Also wenn du darüber nachdenkst, kommst du gleich in Teufelsküche und überlegst, wie kannst du es eigentlich identifizieren. Mhm. Eine Möglichkeit wäre, und das glaube ich machen auch inzwischen ein paar Kollegen, die sind aber noch nicht auf dem Markt mit ihrem Papier, die vergleichen andere Länder. Ja, also Deutschland mit, glaube ich, den Niederlanden oder so, ja, wo es eben diese, und dann die Grenzgebiete vor allen Dingen, wo es eben dann nicht, wo es dann eben in dem anderen Land diese Mehrwertsteuer nicht Senkung nicht gegeben hat. Das ist eine Möglichkeit. Wir machen es anders. Wir machen das auch über Survey-Methoden, also das ist zusammen mit, sollte vielleicht mal sagen, Benny Born aus Frankfurt, Michael Weber aus Chicago, Ralf Lüttige von der University College London und zwei Ökonomen der Bundesbank. Wir haben, die Bundesbank hat da einen Survey, da haben wir Sonderfragen kreiert. Und wir machen das sozusagen in zwei Schritten. Das erste, wir fragen die Leute tatsächlich im Juli, was sie denn erwarten für das nächste halbe Jahr, ob sie glauben, dass sie, und das schränken wir zunächst mal ein, weil auch die Theorie sagt, dass diese Stimulierung hauptsächlich über den Kauf von größeren, langlebigen Konsumgütern stattfinden soll, die man eher bereit ist, mal intertemporal zu substituieren. Weißt du,
ich meine, mit anderen Worten, ich kaufe mir jetzt schon mal ein neues Auto, weil beim Joghurt merke ich es nicht.
Eine Stereoanlage oder ein Staubsauger, der eh bald den Geist aufgibt. Ich meine, Essen ist halt das Gegenteil. Ja, Essen musst du halt immer. Ja. Da ist schwierig, intertemporal zu substituieren, zu sagen, ich esse jetzt mal mehr und dann faste ich die nächsten sechs Monate.
Mir würde es ganz gut tun, glaube ich.
Ja, also Fasten würde mir auch gut tun, schon klar, aber das ist eben aus theoretischen Gründen weniger zu erwarten. Also haben wir uns da auf die langlebigen Konsumgüter, haben die Leute eben gefragt, okay, so was erwartet ihr, was denkt ihr, werdet ihr tun? Also wir haben sozusagen eine Ex-ante Identifikation gemacht. Und gleichzeitig, das zweite haben wir dann gefragt, was sie denn über diese Mehrwertsteuer eigentlich wissen, ja? Und es ist tatsächlich so, dass ungefähr zwei Drittel war bekannt, dass es nach unten und dann wieder nach oben geht. Aber und ein Drittel, bisschen mehr als ein Drittel, 60-40 war das Verhältnis. 40 wussten nicht, dass es wieder nach oben geht. Ja? Mhm. Also die haben vermutet, dass es eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer war.
Habt ihr zufälligerweise auch mal qualitativ nochmal nachguckt, was mit diesen Leuten nicht stimmt, mit diesen 40%? Also ich meine, ich denke immer, das muss doch jeder mitgekriegt haben. Ist so ein bisschen wie jetzt gerade bei dieser Impfdiskussion, wo ich auch mal denke, Leute, ihr müsst das doch eigentlich alle mitgekriegt haben. Das steht doch überall.
Ist doch nicht jeder, ist nicht jeder so tuned in tatsächlich.
Das ist echt faszinierend.
Holger, das Gegenteil ist der Fall. Die hatten ja das Problem, dass relativ zu ihren Erwartungen, als sie es designt haben, waren die Deutschen so gut informiert. Vielleicht erzählst du darüber gleich auch noch, Rüdiger.
Wir haben gedacht, dass wir tatsächlich auch ausnutzen können, dass welche gar nicht informiert sind. Aber das hat nicht geklappt. Also die Senkung hat tatsächlich geklappt.
Ja.
Das wurde von nahezu 100% verstanden. Und es ist auch klar, das wurde ja beworben. Auch Amazon hat ja Werbung gemacht und die großen Einzelhändler haben Werbung gemacht und so. Das mit dem anderen, das war nicht so klar. Vielleicht, weil man es auch politisch nicht geglaubt hat erstmal. Ja.
Das nehmen die nicht mehr zurück. Das trauen die sich nicht.
Egal, also wie gesagt, und wir haben im Grunde genommen diese zwei Gruppen verglichen. Ja, wir haben also gesagt, es gibt Leute, die verstehen den Mechanismus, dass es temporär billiger wird, danach wieder teurer. Das sind Leute, die diese intertemporale Substitution machen. Die anderen, die denken, es geht nur nach unten, die haben zwar auch einen Einkommenseffekt, weil die haben effektiv mehr Einkommen, weil deren Einkommen auf einen billigeren Warenkorb trifft. Ja, aber die sollten dieses intertemporale Substitutionsmotiv nicht haben. Und dann haben wir die Konsumpläne für dauerhafte Konsumgüter von diesen beiden verglichen. Und in der Tat ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die dieses gesamte Wissen über den Pfad haben, deutlich mehr konsumieren, planen. Okay? Das ist der erste Effekt. Und zwar, die Wahrscheinlichkeit, mehr auszugeben für dauerhafte Konsumgüter ist 10% Punkte für diese Gruppe, relativ zu den anderen. So, das ist das erste Ergebnis. Und ach so, was vielleicht auch wichtig ist, was ziemlich überraschend für uns war, und der Effekt wird hauptsächlich getrieben von eher jüngeren Haushalten, denen es nicht so gut geht finanziell. Also die entweder ein geringeres Vermögen haben, eine geringere Einkommenserwartung haben als andere. Das war ganz interessant. Ist vielleicht aber ex post dann doch nicht so überraschend, weil wenn man sich überlegt, dass eben die Mehrwertsteuer gilt ja als regressive Steuer, also als Steuer, die hauptsächlich ärmere Haushalte belastet, weil die einen höheren Anteil im Konsumgüter in ihrem Korb haben. Und eine Senkung ist für die natürlich im Zweifel dann besser. Eine Senkung ist im Grunde eine progressive Maßnahme, die eben Ärmeren hilft. Und das finden wir tatsächlich auch. Dann haben wir einen zweiten Schritt gemacht, dann haben wir im Januar nochmal einen Survey gemacht und haben gefragt, ja, wie viel habt ihr jetzt gekauft?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Genau, also das haben wir auch über die langlebigen Konsumgüter hauptsächlich gefragt und haben dann aber noch tatsächlich für die nicht dauerhaften Konsum, die nicht langlebigen Konsumgüter und die, also die kurzlebigen und so die mittellebigen, da haben wir tatsächlich dann zusätzlich auch noch Scannerdaten dazu genommen. Also Daten, Mikrodaten von der Firma, wo die Leute ihre Einkäufe scannen quasi.
Ah, ja.
Wo sie sich nicht erinnern müssen, sondern tatsächlich, also im Survey müssen sie sich ja erinnern. Und da, das ist sozusagen objektive Daten. Also wir haben jetzt verschiedene Daten auch zur Anwendung gebracht. Und was man da, und da war die Identifikation dann, dass wir die Leute gefragt haben, wie viel denkst du, sind die Preise im Schnitt nach unten gegangen durch die Mehrwertsteuersenkung? Und da finden wir eben, dass es eine breite Streuung gibt. Manche glauben gar nicht, manche glaubten sogar, sie gingen nach oben. Und manche glauben tatsächlich bis zu 3%. Mehr als 3% hat eigentlich keiner gesagt. Ja? Das war so das absolute Maximum. Und dann haben wir auch wieder zwei Gruppen oder mehrere Gruppen gebildet und haben uns den unterschiedlichen Konsumverlauf angeguckt zwischen denen, die ein hoher Pass-through, so nennt man das in der Fachsprache, also die ein hohes Durchschlagen der Mehrwertsteuersenkung wahrgenommen haben, gegenüber denen, die keine oder nur wenig Durchschlagen zur Mehrwertsteuersenkung gemacht haben. Und deren relativen Konsumunterschiede haben wir dann untersucht. Und da kommt tatsächlich raus, dass, wenn du dir die langlebigen Konsumgüter angehst, bis zu 36% mehr in Euro geben die mehr aus für langlebige Konsumgüter als die anderen. Und für die mittellanglebigen sind es 11% und für die nicht dauerhaften Konsumgüter sind es immerhin noch so 2%. Das ist allerdings dann gerade so statistisch signifikant. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ja, dann kommst du tatsächlich auf einen Gesamtstimulus von 34 Milliarden Euro. Also der Konsum durch diese Mehrwertsteuer zusammengerechnet von langlebigen bis zu kurzlebigen Konsumgütern war 34 Milliarden Euro höher, als er gewesen wäre ohne diese Senkung, aber mit normalen Corona und allem anderen drum und dran. Das ist eine ganze Menge. Also das, und wenn man das,
was hat's uns gekostet?
Ja, das ist interessant. Wir haben geguckt, wir haben dann geguckt, was die Steuereinnahmen oder sozusagen das Netto-Defizit war. Also du hast ja einerseits niedrige Steuereinnahmen durch den Staat, andererseits aber einen höheren Konsum und es wäre ein Netto-Defizit dadurch entstanden von 7 Milliarden Euro. Das ist,
wow.
Das ist, also das ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen.
Das ist fast der fünffache Effekt, ne? Also.
Also es hat
durchaus, jeder Euro hat fünf gebracht.
Es hat durchaus was gebracht. Und wir sehen auch, genau wiederum, auch in den Ex-Post-Daten sehen wir sehr schön wieder, dass der Effekt hauptsächlich getrieben wurde von ärmeren Haushalten Leute eben, die nicht so in einer guten finanziellen Situation sind, erstens. Und zweitens, was wir auch sehen, das haben wir dann, weil wir da verschiedene Datensätze, verschiedene Surveys gemacht haben im Januar, können wir identifizieren, wir haben auch so Sachen wie Financial Sophistication und sowas abgefragt. Also wie gut fühlen sich Leute sind sie eher analytisch, gehen sie eher analytisch an Probleme ran, eher intuitiv an Probleme ran? Glauben sie, dass sie Finanzmärkte verstehen? Glauben sie, dass sie es nicht verstehen? Und so subjektive Selbsteinschätzungen. Und wir finden eigentlich, dass der Effekt nicht davon abhängt, ob du in diesem Sinne sophisticated bist. Ja? Also es ist eine sehr direkte Maßnahme, die genau dann, und das ist der Charme eben, anders als bei den Transfers, der Charme eben von so einer Mehrwertsteuersenkung ist tatsächlich, du kriegst die halt nur, wenn du kaufst. Ja, beim Transfer kannst du immer sparen. Ja, das ist,
ja, ja, ja,
das ist immer die Frage.
Das ist ja, darum hatte ich ja die Hoffnung, dass es Helikoptergeld gibt.
Ja, gut, auch das müssen die Leute ausgeben. Erst dann wird's nachfragewirksam.
Ja, der Charme an der Mehrwertsteuersenkung
ist der Charme an der Mehrwertsteuererhöhung ist, du kriegst den Transfer in dem Sinne nur, wenn du tatsächlich kaufst. Ja, und das heißt, du musst in den Supermarkt oder zum Mediamarkt oder Saturn, um jetzt keine Autohändler gehen, um zu kaufen. Und diese direkte Maßnahme, das ist sehr direkt, sehr einfach aber, und es ist, und das Interessante ist, dass wenn wir uns angucken, jedenfalls theoretisch, Da gibt es inzwischen auch Untersuchungen dazu. Diese neuen Maßnahmen, diese unkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik, die hängen sehr von der, sagen wir mal, von der Sophistication der Marktteilnehmer ab, damit die überhaupt funktionieren, weil die müssen dann genau die richtigen Erwartungen bilden, die die Zentralbank haben will. Und wir zeigen eigentlich für diese Mehrwertsteuersenkung, das glaube ich ein neuer Aspekt in der Literatur auch, dass die Maßnahme überhaupt nicht davon abhängt, dass deine Wirtschaftssubjekte oder Wirtschaftsagenten in deiner Ökonomie super sophisticated sind. Die müssen einfach nur kaufen gehen. Die müssen einfach nur verstehen, dass dieser Preisfall da ist, und dann, wenn die kaufen gehen, dann funzt es im Grunde genommen.
Aber dass und die Mehrwertsteuer wieder normalisiert wird nach einem halben Jahr, das muss glaubhaft bleiben, oder?
Das muss glaubhaft bleiben, weil sonst kriegst du nur einen relativ geringen Einkommenseffekt.
Ja.
Der Einkommenseffekt ist immer, du kriegst immer einen reinen Transfereffekt in dem Sinne, dass die Leute, naja, also wenn es dauerhaft die Mehrwertsteuer um 2 oder 3% gesunken ist, dann haben die Leute effektiv mehr Geld in der Kasse, und die haben, das ist wie ein Transfer, ja, sozusagen, also ein Transfer konditioniert auf Einkaufen, also das funktioniert schon, aber der ist per se nicht so powerful für die kurzfristige Stimulierung. Da kommt es drauf an, dass du committed bist, die dann auch wieder zu erhöhen, ja.
Das heißt, Olaf Scholz hat alles richtig gemacht, außer bei Cum-Ex jetzt.
Also was diese beiden Maßnahmen angeht, haben die Maßnahmen zumindest, wie gesagt, mehr können wir nicht sagen, das bewirkt, was sie in der Idee bewirken sollten. Mehr können wir nicht sagen, ob das richtig war oder nicht, ist nochmal ein anderer Punkt.
Naja, aber das hat wahrscheinlich dann auch keiner ausgerechnet. Diese 34 Milliarden Konsum, die da passiert sind, haben wir die gebraucht? Also was?
Wie gesagt, das ist die Frage, die wir noch nicht beantworten können.
Wird das irgendjemand beantworten, denkt ihr?
Sicher, das ist eine interessante Forschungsfrage, ja.
Normalerweise, es ist eine schwere und tiefe Rezession gewesen. Spricht normalerweise vieles dafür, dagegen zu stimulieren, weil so eine Rezession typischerweise in der kurzen Frist so Übertreibungen auch hat. Also,
du meinst, es spricht dafür?
Es spricht dafür zu stimulieren, weil halt, weil da der Mechanismen in Gang gesetzt werden über Erwartungen, die krisenverschärfend sind. Und das sind glaube ich, ist, das ist der, deshalb will man sich ein bisschen gegen eine Rezession stemmen. Die ist allerdings jetzt hier, das hat ja Rüdiger schon gesagt, das ist natürlich eine spezielle Rezession, nämlich eine, die was mit Pandemie zu tun hat. Und wenn du, ich glaube, es wäre relativ unstrittig zu denken, man sollte stimulieren, wenn man so stimulieren hätte können, dass damit auf keinen Fall angeregt wird, der Konsum, der zu mehr Infektionen führt. Wenn man dann aber über die Mehrwertsteuersenkung und auch das, was du gesagt hast, nachdenkt.
Ist es gut.
Dann ist es relativ gut, weil ich glaube, der Waschmaschinenkauf per se bringt jetzt erstmal nicht so viele Kontakte mit sich.
Zweifel gar keine.
Ja.
Außer vielleicht der Typ, der es installieren muss. Ja,
ja, genau.
Und selbst da kannst du das Fenster aufhaben.
Ja. Und selbst da kannst du, wir mussten einen Trockner kaufen während der Zeit, also in Amerika, nicht, ohne Mehrwertsteuer. Der war einfach kaputt. Und wir haben es auch gemacht. Wir haben es halt online bestellt. Und klar, die Leute mussten das Ding installieren. Aber da waren die pandemischen Kontakte minimalst.
In Amerika gibt's keine Mehrwertsteuer?
Nein, gibt's auch keine Mehrwertsteuer, die haben was anderes, aber wir hatten keine Mehrwertsteuersenkung, das wollte ich
sagen. Okay, verstehe, okay.
Also,
wir mussten die einfach so kaufen, ich wollte einfach nur sagen.
Der Rüdiger wollte uns sagen, hat er schwarz gekauft. Genau.
So, dann bin ich froh, dass wir es diesmal geschafft haben, nach einer Stunde schon die Sendung zu beenden. Und würde sagen, herzlichen Dank ihr beiden und ans Publikum vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bis dann.
Ja, bis dann. Hat auch Spaß gemacht.
Genau.
Es war auch keine Minute zu lang, finde ich. Sag ich jetzt mal so.
Ja, ich hoffe, das denken alle anderen auch.
Das lasse ich jetzt übrigens alles noch dran. Jetzt drücke ich auf Stopp.
Wer redet, ist nicht tot.